Servus Silvio und servus alle Podcast-Zuhörer. Ich bin der Justin Leone, Inhaber von Sticks and Stones, das 2025 beste Weinbar der Welt und der Gründer von Sombox, die innovativste Online-Weingeschäft, wo man die beste Weine der Welt genießen kann, one glass at a time. Es ist eine ganz große Ehre und mit ganz viel Stolz, dass ich deinen Gast heute vorstellen darf. Der Greg Lambrecht, der Kerl liegt ganz, ganz nah am Herzen für mich, weil der ist nicht nur ein Genie in der Welt des Medizins mit seinen sämtlichen Patente, der ist nicht nur eine der leidenschaftlichsten Weintrinker, die ich kenne, der ist derjenige, der der größte Innovation und monumentale Erfindung für Wein in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Also unsere Geschichte geht zurück im circa 2011, als ich gerade im Stantlis angefangen habe. Und alle hier, die schon mal vielleicht mein Buch gelesen haben, wissen ja schon von den ganzen Kapiteln über Korovan und Greg. Also was ich jetzt erzähle, aber ich mache das einfach ein bisschen kürzer. Ich hatte die Möglichkeit, um die deutsche Vorstellung von Korovan zu veranstalten. Und wegen meinen damals relativ Ignoranz an um was es geht mit Korovan, habe ich diesem Gerät sofort verfeindet und habe ich einfach ganz hart abgelehnt. Und mit einem ziemlich sarkastischen, aber muss ich auch sagen, lustigen Brief einfach Nein gesagt. Dann der Greg mit seinem Ehrgeiz und Wollen, dass das Ding wirklich aufgeht und die meisten Weinliebhaber erreicht, hat trotzdem einen Flug gebucht, also nach München, und einen Tisch im Tantus reserviert. Ich wusste nicht, dass es Greg war. Und am Ende des Abends hat er mir einfach zwei Sätze genau aus meinem Brief rausgehauen. Dann wusste ich, nach mehreren Stunden und mehrere Flaschen korovanierte großes Gewächs habe ich aber verstanden, dass Greg nicht nur irgendein Tech-Fetischist, also ich in meinem Brief ihm so genannt habe, ist weder ein gestörter Geschäftsmann, der das Ehrlichkeit des Weines zerstören wollte, weder noch irgendein Nerd, der nicht wirklich dieses Zelebration von einer Flasche aufmachen verstanden hat, sondern eine der großartigsten und herzlichsten Menschen, die ich kenne, wirklich ist. Und seit dann entsteht bei uns nicht nur unfassbar viel Respekt gegenüber, aber eine ganz tiefe und lange Freundschaft. Über den Jahren als, ja, sage ich mal, Botschafter für diese wahnsinnige Erfindung konnte ich so viel erreichen. Also im Stantlis natürlich, also als eine der ersten, die ganz große Weine, ob das Romani Conti ist oder Aubryon oder Vega oder egal was, glasweise im Angebot gehabt habe, was zu dieser Zeit das fast keine gemacht hat, natürlich, und dadurch auch internationale Auszeichnungen bekommen habe. Aber jetzt stehe ich im Sticks and Stones mit die weltgrößte glasweise Angebot, über 900, im Anführungszeichen, offene Weine habe, aber auch den Weg gefunden habe durch Sombox für die Leute nicht nur in München, aber überall in der EU, die beste Weine der Welt anbieten zu können. Und alles im 0,1 mit dem Vinitas-System. Und es ist eine ganz große Ehre, dass ich auch das Vertrauen von Greg gegenüber habe, dass ich diesen wahnsinniges Gerät nutzen darf, als ich weiß, der erste und einzige Gastrobetrieb der Welt, die mit Vinitas arbeiten und dadurch endlose Möglichkeiten von Weine anbieten kann, von Großformaten, uralte Jahrgänge, egal wie, in Perfektion. Ein Glas nacheinander. Und die Euphorie und die Neugier und die Spaß, was ich in meinen Gästen sehe, ist natürlich durch unsere Spitzenkuratierung von den besten Weinen und unsere absolut spitzen Team. Aber das ist alles nur möglich wegen Greg. Und wenn man Greg kennt, und ihr werdet alle dann natürlich durch diesen Podcast Greg viel besser kennenlernen, es ist ganz klar und war ganz klar für mich genau an diesem Abend in 2011, dass wir mindestens einen großen Punkt gemeinsam haben. Und zwar einen absolut und endlos tiefe Liebe und Leidenschaft für fantastische Weine haben. Und nicht nur das, sondern die Freude, die wir haben, an genau die Sachen mit allen teilen zu können, ist eine der größten Geschenke für unsere Gesellschaft. Und durch seine Innovation das Leben, also mein Leben auf alle Fälle, aber das Leben von Tausenden von Sommeliers und Hunderttausende von Weinliebhabern für immer verändert hat. Also ich kenne keine größere Game Changer als Greg. Und am Ende des Tages, Geschäft hin oder her, wenn ich sehe, wie viel Freude und Spaß meine Gäste haben an diese Weine und dass wir endlich mal ein Gespräch über die Weine haben können und nicht nur Geschichte erzählen, wie so eine Einbahnstraße von der Sommelier, alles, was er großartig getrunken hat und der Gast einfach sagt, ah ja, schön für dich. Nee, es ist kein Monolog mehr, es ist ein Dialog. Alle können mit einem Glas alles erleben und wir können gemeinsam diese Freude teilen. Und das ist unfassbar. Also, wir sollen alle eigentlich Greg ganz herzlich bedanken für seine Innovation, sein Gedanken, sein Genie. Und die Welt dadurch ist einfach deutlich besser geworden, muss ich sagen. Also, Greg, du bist so großartig und ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast. Und Silvio, ich freue mich selber, diesen Podcast zuhören zu dürfen. Also, in diesem Sinne, ich hole mein Korvin, ich schenke ein bisschen was ein und höre ich zu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier and Friends. Der Sparte, dem Format, wo wir ganz besondere Menschen, die die Sommelierie irgendwie beeinflussen oder begleiten, ans Mikro bitten. Und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen. Die Aufnahme ist 1,5 Jahre her. Das war, ich meine, im Februar, März des letzten Jahres, also als wir gerade mit diesem Projekt begannen. Aber es war in Englisch. Und ich habe ganz oft festgestellt, dass Podcasts in Englisch nicht so oft oder nicht so leidenschaftlich gehört werden. Und deswegen habe ich mehr oder weniger darauf gewartet, ähnlich wie wir es mit unserem Sommelier on Tour Format machen, dass wir Greg übersetzen können. Und nicht durch irgendjemand, sondern durch sich selber, durch seine eigene Stimme. Und dank KI ist das möglich. Ich muss gestehen, es ist noch ein kleines bisschen holprig, aber es ist teilweise grandios und genial, was daraus geworden ist. Darum können wir dir Greg jetzt in Deutsch präsentieren. Und Greg ist einer der Kultfiguren schlechthin in der Weinwelt. Er hat Korvin erfunden. Er hat damit die Weinwelt revolutioniert. Er hat viele Weine Menschen zugänglich gemacht, die sie sich sonst niemals leisten können. Und das hat mich unfassbar beeindruckt, nachdem ich schon oft gehört habe, aber es selbst zu erleben. Er ist ein unglaublich herzlicher, ein leidenschaftlicher, ein tiefsinniger und vor allen Dingen ein unglaublich vinophiler Mensch. Und ich möchte keine Zeit verschwenden und ihn direkt ans Mikro bitten. Doch zuvor unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consigliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg ganz herzlich dafür danken, dass dieses Format möglich ist. Denn dank Ihnen ist er heute hier, der Erfinder des Korver. Herzlich willkommen, lieber Greg Lemmerich! Es ist eine unfassbare Ehre, dich als Gast bei uns im Podcast zu haben. Warum? Du bist eine Legende.
No, that's very kind of you. Nein, es ist sehr nett von Ihnen. Ich bin ein Weinliebhaber und so sehe ich mich selbst. Wissen Sie, dass Korovin für andere genauso nützlich ist wie für mich, war von Anfang an eine angenehme Überraschung. Und das ist ich bin immer in einem Zustand des Schocks und fühle mich geehrt, wie breit die verschiedenen Dinge, das wunderbare Team bei Korovin produziert hat, genutzt werden. Ich arbeite mit großartigen Menschen.
Has produced or used their work. I work with great people.
Und dennoch würde ich gerne daran festhalten, dass du eine Legende bist, weil du die größte Veränderung seit dem Korkenzieher für die Weinindustrie erschaffen hast, erfunden hast, innoviert hast. Oder liege ich da ganz falsch?
Korken und Glas waren wahrscheinlich die größte Innovation.
Ja, das stimmt im Prinzip, aber die sind schon 500 oder 1000 Jahre alt. Und dann kam der Korkenzieher, beziehungsweise Korava?
It's more recent than that.
Nein. Es ist neuer als das. Also hatte ich das Vergnügen, die Geschichte des Weins und des Weins in der Flasche zu studieren. Es war ein Streit zwischen den Franzosen und den Engländern, natürlich darüber, wer Kork und Glas erfunden hat. Und so war es entweder Dom Pérignon in der Champagne oder es war ein Mann, ich glaube, Herr Harvey im Süden Englands, der ein Glashersteller war, der im 16. Jahrhundert erstmals Kork und Glas verwendete, um Wein zu konservieren. Und was das zum ersten Mal ermöglichte, war der Verkauf von Wein in einem vernünftigen Volumen, nicht im Fass, nicht in der Amphore. Verkauf von Wein in einem vernünftigen Volumen in einer Verpackung, die jahrelang halten würde. Das war eine unglaubliche Innovation. Und was Korovin getan hat, ist, diese Innovation zu bewahren, von Kork und Glas, das 400 Jahre alt ist, und einen Weg finden, die beiden Zwecke dieses Behälters zu trennen. Einer davon war, Wein über einen langen Zeitraum zu schützen. Der andere war, ihnen zu ermöglichen, eine Menge Wein zu konsumieren. Und so trinkt Korovin am Korken vorbei, damit sie den Wein in ihrem eigenen Tempo genießen können und die Flasche weiterhin durch den ursprünglichen Korken geschützt und erhalten bleibt. Also denke ich immer an Korovin als etwas, das mit der Weinindustrie und der Weintradition zusammenarbeitet, anstatt etwas, das so neu ist. Ich meine, es ist neu in seiner Konfiguration, aber Wein im Glas ist wirklich das, was wir versuchen zu tun.
So new. I mean, it's new in its configuration, but Wine by the Glass is really what we're trying to do.
Apropos Flasche und Geschichte. Ich fand es seinerzeit unglaublich spannend zu erfahren, dass das durchschnittliche Lungenvolumen eines Glasbläsers dafür verantwortlich ist, dass wir Flaschen mit einer Größe von 750 Milliliter haben.
That's exactly right.
Yeah. You know your history. Das ist genau richtig. Du kennst deine Geschichte gut. Also die englische Geschichte, glaube ich. Ich glaube, dass dieser Typ im Süden Englands ein Flaschenhersteller war und er kam auf die Idee, weil sie Wein in Fässern in den Süden Englands aus Portugal und Spanien und Bordeaux importierten und sie brauchten eine Möglichkeit, ihn zu konservieren und zu verkaufen. Und so sagte dieser Abfüller, ich habe diese großartige Idee. Und so hatten sie eine Farm und es würden ein englischer Glasbläser im 16. Jahrhundert würde etwa 750 Milliliter blasen in eine Form, um eine Flasche zu füllen. Es hatte nichts mit der Menge Wein zu tun, die wir konsumieren wollten. Es war einfach die Effizienz der Produktion einer Glasflasche, die das moderne Verkaufsvolumen antrieb.
The modern volume of sale.
Die Geschichte des Glases, wahnsinnig interessant und erstaunlicherweise gar nicht so geläufig. Aber was mich natürlich noch viel mehr interessiert, was ist die Geschichte von Korovin? Was ist ihre Geschichte, die ja durchaus präsent und schon gegeben, aber gerade mal etwas über 10 Jahre alt ist, oder?
Yes, for the customer it's 10 years.
Du hast nach dem Kunden gefragt, 10 Jahre alt. Wir starteten in den Vereinigten Staaten im Jahr 2013. Wir starteten in Deutschland und im Rest Europas im Jahr 2014. Und wir starteten in Asien und im Pazifik, also Australien, Neuseeland, im Jahr 2015. Wir sind jetzt in über 60 Ländern, aber die Realität ist, die Geschichte von Korovin beginnt.
Ich schätze, wenn man ganz zurückgeht zu dem Zeitpunkt, als ich 16 war und mich in Wein verliebt, eben der allererste Prototyp wurde im Jahr 1999 hergestellt, als meine Frau mit meinem zweiten Sohn schwanger war, der jetzt 25 Jahre alt ist. Also ich bin seit 1999 bei Korovin und arbeite an Prototypen von Korovin. Ich machte damals meine erste Iteration. Ich hatte einen Freund, der 2004 geheiratet hat. Ich gab ihm ein besonderes Hochzeitsgeschenk von 3 Flaschen Wein und diesem verrückten neuen Gerät. Und weil nicht nur ich es benutzte, musste ich es so machen, dass jemand anderes es benutzen konnte. Also ging ich durch 15 verschiedene Design-Iterationen, bevor ich eines für ihn machte.
Hast du noch alle diese Prototypen?
Ich habe noch einen von allen. Und meine Freunde haben die anderen, also.
Und dann verliebte er sich in Coravin. Es veränderte die Art, wie er Wein trank. Er begann glasweise zu trinken. Seine Frau trank glasweise und anders. Sie trank Weißwein, er trank Rotwein.
Und Coravin ermöglichte es ihnen, das glasweise zu tun.
Und dann kamen Freunde vorbei und sahen mein Gerät zu Hause. Freunde kamen zu ihm nach Hause und sahen sein Gerät zu Hause und sie fragten nach mehr. Und so begann ich mehr und mehr zu machen, während ich Coravin testete. Ich testete es von 1999 bis 2011, um sicherzustellen, dass es Wein über Jahre hinweg konserviert.
Und so wurde es letztendlich ein Unternehmen, weil Freunde mich baten, das Unternehmen zu gründen. Die Geschichte ist jetzt 25 Jahre alt, in diesem Jahr 2014.
Und ich bin hoffnungsvoll. Wissen Sie, ich treffe mich ständig mit Winzern.
Ich war gestern im Kloster Eberbach und das ist ein Weingut, das seit 1200 existiert, 888 Jahre in diesem Jahr.
Und es wird über Generationen weitergegeben. Ich glaube nicht, dass Coravin über Generationen weitergegeben wird. Meine Söhne werden es nicht machen. Aber ich hoffe, dass die Freiheit, glasweise zu trinken, über mein Leben hinaus fort besteht. Glasweise trinken, ohne zu zögern, ohne darauf zu achten, welche Größe sie den Wein kaufen. Magnum, halbe Flasche, Flasche, Imperial, was auch immer. Sie sollten in der Lage sein, die Menge zu trinken, die sie möchten, und die Flasche zur Konservierung stehen zu lassen.
You should be able to drink by the amount you want and leave the bottle to preserve.
Und neben der Möglichkeit, die Flasche einfach zu konservieren, selber zu bestimmen, wie viel man aus der Flasche trinken möchte und auch in welchen Abständen man das trinken möchte, hat es vielen Menschen, und ich glaube, das ist die große Revolution, die Möglichkeit geschenkt, Weine zu probieren, die sich normalerweise gar nicht leisten können. Also auch mal einen Petrus, einen Romani Conti, einen Onleyer beim Glas zu trinken, ohne gleich die ganze Flasche kaufen zu müssen. Und es hat auch enorm viel daran geändert, wie Menschen eigentlich Wein trinken, dass sie Wein beim Glas trinken können und nicht immer gleich die ganze Flasche trinken müssen. Also hat es eigentlich eine ganze Industrie komplett revolutioniert.
I think there's two descriptions that friends have used with me about what Coravin has done for them, particularly in the restaurant.
Ich denke, es gibt zwei Beschreibungen, die Freunde mir gegenüber verwendet haben, was Coravin für sie getan hat, insbesondere im Restaurant. Einer von ihnen sagte, es ist die Demokratisierung des Weins. Du möchtest Chateau d'Yquem probieren. Du willst nicht 350 Euro für eine Flasche bezahlen. Du möchtest ein Glas und das ermöglicht es ihnen, ein Glas zu haben. Es ist absolut wert, getrunken zu werden, so wie andere berühmte Flaschen, die Premier Cruz von Bordeaux. Also sollte man sie probieren können, um sie zu verstehen, um zu entscheiden, ob dies ein Wein ist, den ich liebe, den ich flaschenweise kaufen sollte.
Ich denke, viele Menschen entdecken Wein im Restaurant im Glas, weil es die zugänglichste Version von Wein ist. Sie sollten in einem Restaurant in der Lage sein, ihre besten Weine glasweise zu probieren. Und es ist eine der Sachen, die ich hier in Hamburg gefunden habe, ist eine starke Gemeinschaft von Sommeliers, die wollen, dass die Leute diese großartigen Weine erleben und bereit sind, sie ihnen glasweise mit Coravin zu verkaufen. Das ist Demokratisierung des Weins.
Jetzt kann ich meine eigene Playlist zusammenstellen. Ich kann ein Glas Champagner trinken. Ich kann ein Glas Riesling an einem Dienstag trinken. Und ich habe meine eigene Weinplaylist erstellt. Ich muss nicht die ganze Flasche eines Weins trinken. Und das sind die einzigen Düfte, die ich an diesem Abend bekomme. Der einzige Geschmack, der einzige Geruch.
Und ich liebe diese Beschreibung auch.
Diese Freiheit zu probieren und zu erkunden.
That freedom to taste and explore.
Was waren die verschiedenen Schritte, beziehungsweise vielleicht auch die einzelnen Schwierigkeiten, vom Prototypen 1999 bis hin zu dem Punkt, als Coravin marktreif war und das erste Mal offiziell verkauft wurde?
Yeah, well, I had to make sure that it worked, so I wanted to make sure I could blind taste a wine 5 years after I had Coravin in the bottle.
Ja, nun, ich musste sicherstellen, dass es funktioniert, also wollte ich sicherstellen, dass ich einen Wein 5 Jahre, nachdem ich eine Flasche mit Coravin geöffnet hatte, blind gegen eine Flasche desselben Weins verkosten konnte, die nie berührt worden war. Und so richtete ich arbeite in der Medizin, also richtete ich eine verblindete, prospektive, randomisierte Studie ein, die Stufe 1 Studie mit vielen verschiedenen Weinen aus der ganzen Welt. Und ich änderte nicht nur die Weine, die ich testete, aus verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Weinherstellungsstilen sowie Naturweinen und mit niedrigem und hohem Schwefelgehalt und verschiedenen Jahrgängen. Ich änderte auch den Druck, den ich verwendete, um den Wein herauszudrücken, was sehr wichtig für alte Korken ist, die möglicherweise nicht so elastisch sind. Ich änderte die Nadel, das Nadeldesign und den Durchmesser, um einen schnelleren Fluss durch einen größeren Durchmesser zu erreichen. Aber ich verursachte mehr Schaden am Korken, es sei denn, ich war sehr vorsichtig mit den Löchern in der Nadel und wie ich diese machte. Also habe ich das Design der Nadel oft überarbeitet und dann testete ich verschiedene Gase.
Also verwenden wir Gas, um den Wein aus der Flasche in ihr Glas zu drücken, damit keine Luft hineinkommt, während sie einschenken. Und so habe ich den Wein getestet, die Gase, die Winzer verwenden, nämlich Argon, Stickstoff oder Kohlendioxid in der Weinkellerei. Und dann habe ich Helium ausprobiert, weil ich Physiker bin. Und Helium ist auch ein Edelgas wie Argon. Helium hat nicht funktioniert.
Warum? Also warum funktioniert Helium nicht?
Es ist zu leicht. Wenn du die Flasche am Ende kippst, entweicht das Gas und es saugt Luft in die Flasche. Also hat es nicht funktioniert, aber meine Kinder und ich, wir haben viel Queen gesungen. Also die besten Gase waren Stickstoff und Argon. Und
was kann man sagen, ist der Hauptunterschied von Argon im Vergleich zu Kohlendioxid und Stickstoff? Also warum ist Argon das perfekte Gas für Korrevin?
Kohlendioxid verändert den Geschmack des Weins. Es löst sich im Wein auf. Stickstoff löst sich auch im Wein auf, wie Guinness-Bier. Guinness-Bier ist Stickstoff. Kleine Bläschen. Argon ist ein Edelgas. Es löst sich in nichts auf, interagiert mit nichts, hat keinen Geruch, keinen Geschmack. Also stellte sich Argon als das perfekte Gas heraus. Also ich habe wahrscheinlich, wie ich erwähnte, 15 Iterationen gemacht, verschiedene Nadeln, verschiedene Gase, verschiedene Drücke und dann die Art und Weise hinzugefügt, wie es an der Flasche befestigt wird, sodass wir sie jetzt Smart Clamps nennen, um das System zu stabilisieren.
Smart Clamps to stabilize the system.
Okay, letztlich war er marktreif, der erste Korrevin. Doch muss so ein Produkt ja auch verkauft werden, muss im Markt präsentiert werden, was die wahrscheinlich weitaus schwierige oder sogar die schwierigste Aufgabe ist. Wer waren die ersten Kunden für Korrevin? Waren es die Restaurants, waren es die Weinhändler, waren es die Weingüter oder waren es sogar die Privatkunden, die Korrevin zu einem der meistgebrauchten Tools in der Weinwelt machten und mit ihrer Begeisterung von diesem besonderen Produkt im Prinzip den Grundstein legten?
So, I knew the private customer would want.
Meine Freunde wollten es. Aber es ist sehr teuer, an den privaten Kunden zu vermarkten. Zum Beispiel gibt es 38 Millionen Amerikaner, die Wein trinken, von 360 Millionen. Und so sind es 10%. Wie kommuniziert man kostengünstig mit 10% der US-Bevölkerung? Es ist schwierig. Und so haben wir entschieden, dass an der Spitze der Wein-Influencer-Pyramide der Weinproduzent steht.
Und so ging ich ins Napa Valley.
Und das noch mehr als die Sommeliers?
Sogar mehr als die Sommeliers.
Oh, wow.
Sie müssen es so sehen. Wenn ein Winzer in ein Restaurant kommt und sieht Korrevin zum ersten Mal, wie es bei ihrem Wein verwendet wird, und sie wissen nicht, was es ist, sie sind skeptisch. Sie werden nicht glücklich sein. Und so kümmern sich auch die Sommeliers um den Winzer, schätzen seine Meinung und lernen vom Winzer auf ihren Reisen. Und so wussten wir, dass wir zuerst zum Winzer in jeder Region gehen, die Wein produziert. Also ging ich nach Napa Valley, Oregon, Washington.
Ich ging nach Bordeaux, Burgund. Ich hätte in die Rhone gehen sollen. Ich hätte in die Loire gehen sollen. Ich ging in den Rheingau und Rheinhessen und die Mosel in Deutschland. Ich ging nach Priorat und Ribera. Und ich ging nach Margaret River und Yarra Valley in Australien und dann nach Italien, Piemont und Chianti. Also stellt man das Produkt zuerst den Winzern vor.
Italy, Piemonte. And Chianti. So you introduce the product first to the winemakers, and then you hold blind tastings with the winemakers and the top sommelier in the top cities.
Und dann veranstalten sie Blindverkostungen mit den Winzern und dem Top Sommelier in den Top-Städten. Also habe ich Blindverkostungen durchgeführt, um zu beweisen, dass es funktioniert und um zu erklären, warum es existiert und was man in New York, Los Angeles, San Francisco, in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München machen kann.
Ich habe Blindverkostungen in London, in Madrid, Barcelona, Paris, Sydney, Tokio, Hongkong, Shanghai, Peking abgehalten. Überall dort, wo großartiger Wein von Sommeliers serviert und verkauft wird. Und dann war die Hoffnung, dass der Verbraucher beginnen würde, großartige Weine im Glas in Restaurants zu sehen oder großartige Weine im Napa Valley, in Burgund, in Bordeaux oder im Rheingau serviert zu sehen von Korrevin. Und das hat funktioniert. Das hat auch die Presse angezogen, weil die Weinpresse zu den Winzern geht. Die Weinpresse geht in die besten Restaurants, um über Wein zu schreiben. Und so sahen sie es und begannen über Coravin zu schreiben. Und das half dem Verbraucher, es herauszufinden. Und wenn wir heute einen Verbraucher fragen, warum haben Sie Coravin gekauft? Sagen sie, ich habe es in einem Weingut gesehen. Ich habe es in einem Restaurant gesehen. Oder ich habe es im Haus eines Freundes gesehen.
Und das sind die drei Hauptgründe für den Kauf. Also gibt es eine, in gewisser Weise gibt es eine symbiotische Beziehung zwischen Coravin und der Weinkellerei, weil wir ihren Wein schützen. Also es gibt eine symbiotische Beziehung zwischen Coravin und dem Restaurant, weil sie gut abschneiden, indem sie großartige Weine im Glas servieren. Und es gibt eine symbiotische Beziehung mit dem Verbraucher, weil sie großartigen Wein zu Hause im Restaurant und in der Weinkellerei trinken wollen. Und so haben wir als Coravin eine sehr glückliche Position im Weinmarkt, was für mich wirklich großartig war. Es ist selten, dass ein neues System in einer ganzen Branche verwendet wird. Und wir werden von Distributoren, Importeuren und Weinläden genutzt und jeder verwendet Coravin. Aber diese ursprüngliche Strategie hat funktioniert und wir sind nicht perfekt. Wir haben Fehler gemacht. Und wissen Sie, wir waren eine Weile in Deutschland und dann sind wir für eine Weile gegangen und dann sind wir wieder zurückgekommen. Und so verlassen wir uns immer noch auf die Leute, mit denen wir arbeiten. Und je besser die Leute, das habe ich in all meinen Geschäften gelernt. Je besser die Menschen sind, mit denen man arbeitet, desto besser ist man selbst.
I've learned this in all my businesses. The better the people you work with, the better you do.
Was war der einfachste Markt, wo man Coravin im Prinzip ganz alleine platzieren konnte? Und welcher Markt war die härteste Nuss? Wo waren die Leute am skeptischsten, hinterfragten die meisten Dinge? Welcher Markt hat dir am meisten Kopfschmerzen bereitet?
The one thing that's been great about Coravin is that it is a wonderful.
Das Tolle an Coravin ist, dass es eine wunderbare Linse, Perspektive, ein Mikroskop auf ein Land ist
und seine Traditionen und Verhaltensweisen. Und das andere, was mir klar geworden ist, ist, dass Länder nicht eine einzige Sache sind. Frankreich ist mindestens 5 Länder. Die Vereinigten Staaten sind mindestens 4 oder 5 Länder. Deutschland ist auch sehr unterschiedlich, je nach Region. Und so werde ich Ihnen ein Beispiel aus Frankreich geben. Ich ging nach Bordeaux und mindestens 2 der Grand Cru in Bordeaux begleiteten mich hinaus.
Das wird den Konsum unseres Weins verringern. Die Leute werden glasweise statt flaschenweise trinken. Das ist nicht gut für uns. Oder das wird für Fälschungen verwendet werden.
Ich sagte, wie? Es nimmt nur Wein heraus, es füllt keinen Wein zurück ein. Und wer fälscht, indem er die Flasche trinkt und den Wein zurückfüllt? Das ist kein Geschäftsmann. Aber sie haben mich rausgeworfen. Und einige waren sehr aufgeschlossen, aber Bordeaux war sehr konservativ.
Die konservativste Weinregion, die ich getroffen habe, ist Bordeaux.
Ich bin dann von Bordeaux nach Burgund gegangen.
Und der erste Produzent, den ich besuchte, war Bonne de Montres. Sie besitzen mehr Grand Cru Weinberge in Burgund als jeder andere.
Ein sehr eleganter Mann im dreiteiligen Anzug in einem Steinhaus auf dem Gipfel des Kortenhügels. Ich hatte höllische Angst und hier komme ich, um ihm Coravin zu zeigen. Ich erwarte, hinausgeworfen zu werden. Und er sagt, können Sie eine Minute warten? Ich sagte, natürlich. Er geht weg und kommt zurück. Er hat eine Flasche Corton Charlemagne aus 1991 und sagt, können wir Ihr System an dieser Flasche ausprobieren? Es war nicht der beste Jahrgang. Er sagte, das ist der letzte Wein, den meine Mutter gemacht hat. Ich habe nicht mehr viel davon. Können wir Ihr System dafür verwenden? Das ist berührend. Völlig das Gegenteil von dem, was ich in Bordeaux erlebt habe. Und Burgund hat Coravin sofort überall akzeptiert. Es war der stärkste Empfang. Und so ist Frankreich nicht ein Land. Ja.
Es gibt viele verschiedene Sommelier in Paris, sehr konservativ, mit verschränkten Armen. Wissen Sie, die Vereinigten Staaten sind ein Beispiel. San Francisco, Los Angeles, San Diego, sehr aufgeschlossen. Windsor im Napa Valley und in Oregon und Sonoma, sehr aufgeschlossen. New York, viel konservativer. Weißt du, ein paar Restaurants und dann alle anderen, was ist das Ding? Und London, unglaublich aufgeschlossen, Sommelier-Gemeinschaft. Sie haben komplett gewechselt. Unsere höchste Dichte an Coravin-System in Restaurants weltweit ist in London. Okay. Und dann Deutschland. Sehr interessant. Winzer. Sehr aufgeschlossen. Großartig. Es ist ein Werkzeug. Ich benutze Werkzeug. Das ist ein schönes Werkzeug. Wenn es funktioniert, großartig. Der Sommelier, anfangs sehr konservativ. Jahre der Anstrengung, um etwas zu ändern. Aber jetzt, wie ich sehe, weißt du, Deutschland wechselt. Aber ich mag die Geschichte mit der Box. Weißt du, ich hatte einen deutschen Sommelier in Berlin. Er sagte zu mir, weißt du, Wineservice ist innerhalb dieser Box.
Du bist außerhalb der Box. Und das ist es, denke ich. Er sagt, wir servieren innerhalb der Box. Ja, wir servieren nicht außerhalb der Box. Wir haben bereits einen Plan für den Ausschank im Glas. Das ist, was wir tun.
Wir machen keine hochwertigen Weine im Glas. Aber er war ehrlich zu mir. Das ist die Denkweise von zumindest einigen der deutschen Sommeliers. Wie kann Corvin als Unternehmen Sie davon überzeugen, dass Ihre Kunden großartigen Wein im Glas wollen? Und es war ein Sommelier in München, der alles veränderte.
Justin Leone. Und er war der Konservativste. Er meinte, du bist verrückt. Das steht zwischen dem Wein und dem Kunden.
Corvin ist des Teufels Brut. Und dann ging ich und hatte Abendessen mit ihm und ich saß da, trank mit ihm und sprach mit ihm und hörte mir seine Beschwerden an und argumentierte gegen ihn und am Ende sagte er, nein, ich stimme zu.
Und dann wurde das Restaurant Tantris zu einem der besten Corvin Wein im Glas Programme der Welt.
Und er ist immer noch ein enger Freund und der Gebrauch begann, die Menschen um ihn herum zu verändern. Er ist eine Person, die die Leute ansehen. Sie sehen ihn als ein bisschen verrückt an. Er ist brillant. Er ist verrückt. Er ist brillant. Er ist verrückt. Andere respektierten ihn und begannen zu sagen, hey, warte, weißt du, es könnte in Ordnung sein.
Individuen machen einen Unterschied. Schauen Sie sich Stelvin an, den Schraubverschluss.
Es sind, ich weiß nicht, 70 Jahre, seit es erfunden wurde.
Interessanterweise von einer französischen Firma, Le Bouchard Mécanique, in den 1960er Jahren. Die Franzosen verwenden ihn nicht mal.
Genau. Jetzt fangen sie an, es zu verwenden. 70 Jahre später. Also wissen Sie, das ist offensichtlich nicht die beste Markteinführungsstrategie. Aber Australien und Neuseeland aufgegriffen. Und es war ein Typ, es war Gosset, ein Typ, der Clare Valley Riesling macht. Und Gosset war eine starke Persönlichkeit und er sagte zu allen anderen Clare Valley Riesling Produzenten, wir wechseln zum Schraubverschluss. Wenn wir alle von unserem günstigen Einstiegswein auf unsere hochwertigen Weine umsteigen, wird Clare Valley Riesling unter Schraubverschluss verkauft. Sie haben keine Wahl. Und er, fast wie das Umdrehen einer Karte oder das Umstoßen von Dominosteinen, veränderte Australien und Neuseeland. Und so als Geschäftsinhaber und jemand, der Verhalten ändern möchte, von die Flasche kaufen zu das Glas kaufen, suche ich nach diesen Personen in jedem der Märkte, in denen wir arbeiten.
Die einen Dominostein umkippen kann.
Mögen die Spiele beginnen. Ich erzähle dir gerne von einem Toskaner, ein paar steinalten Albarello-Reben und ein Primitivo, der sich benimmt wie ein römischer Kaiser auf Urlaub im Süden. Stell dir vor, du bist Sergio Zingarelli, hast gerade den dritten Trinity-Film abgedreht, kassierst Millionen und denkst dir, Chianti Classico ist ja nett, aber ich will jetzt was mit richtig Sonne, Meer und 50 Volumenprozent. Du packst deine Familie ein, fährst 600 Kilometer nach Süden und landest in Manduria. Dort, wo die Erde rot ist, Steine weiß und Reben aussehen, als hätten sie schon Cäsar persönlich die Trauben gereicht. So entsteht Pietrabura. Ein Chianti Classico Imperium geht fremd mit Apulien und zeugt einen Primitivo, der Cotis Reserva heißt. Cotis ist lateinisch und steht für aus dem Stein geboren. Und genau das ist er auch. Denn Cotis definiert Primitivo neu. Es ist der muskulöse Gentleman mit Barrique-Sampfötchen. Komm mit, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Also, du hältst die Flasche hoch, schenkst dir dein Glas ein und siehst dieses Rubinrot, ja fast schwarz, mit violetten Reflexen, die schreien, ich war mal eine Traube, aber jetzt bin ich ein Ereignis. Du schenkst ihm deine Nase. Und sofort springt dich diese Welle von reifen Kirschen, Pflaumenkompott und einem Hauch Minze an, als hätte jemand einen Obstgarten in einen Tabakladen gesperrt und dann Vanilleschote dazu geworfen. Atme tief ein, ich warte und genieße den ersten Schluck. Spürst du das? Dieser Primitivo umarmt dich erst wie ein südländischer Onkel. Groß, warm, ein bisschen fest. Und dann plötzlich wird er elegant, fast französisch, dank 12 Monate in neuem Barrique aus Allier-Eiche. Die Tannine sind da, aber aber sie beißen nicht, sie massieren, sie flüstern dir zu, bleib ruhig, wir haben Zeit, wir sind ja Reserva. Fragst dich bestimmt, warum schmeckt der so verdammt nach Schokolade und Kaffee, obwohl keine Bohne, kein Kakao in der Nähe war? Ganz einfach, alte Albarello-Reben, 50 bis 80 Jahre alt, die tief in die kalkhaltige Steinwüste von Maduria wurzeln müssen. Die Sonne knallt mit 300 Tagen im Jahr, die Adria küsst nachts. Das ist natürlicher Stress, der aus Zucker pure Seele macht. Und weil die Zingarellis aus der Toskana kommen, lassen sie den Wein nicht einfach nur machen, sie behandeln ihn wie einen Chianti-Reserve auf Steroiden. Handlese, strenge Selektion, langer Hefekontakt. Nur dass hier statt Sangiovese der Primitivo das Sagen hat. Ja, du merkst es schon. Cotes ist kein braver Alltagsrotwein. Cotes ist der Typ, der im Restaurant reinkommt und alle Köpfe drehen sich um. Und trotzdem bestellt er nur ein Glas, weil er weiß, dass einer reicht, um den Abend zu retten. Ich weiß, fast 15 Volumenprozent Alkohol. Aber er trägt sie wie Daniel Craig den Smoking, lässig ohne zu schwitzen. Probier mal, wie er mit Luft immer breiter wird. Nach 10 Minuten im Glas kommt Tabak, ganz leichtes Leder, ein Hauch von Lakritz. Und plötzlich fühlst du dich wie in einem alten Herrenzimmer. In Siena. Nur ohne Zigarre. Und dann der Abgang. Der bleibt. Mindestens eine Minute. Manchmal sogar zwei. Ich habe die Stoppuhr mitlaufen lassen. 1:47 Rekord. Willst du wissen warum? Der Name Cotes passt so perfekt. Im 17. Jahrhundert schrieb ein Priester aus Salento, die dortigen Weine aus dem Stein seien hart wie ein Fels, aber süß wie das Leben. Genau das hat die Familie Zingarelli gedacht, als sie diese steinigen Parzellen sahen. Hier machen wir keinen normalen Primitivo, hier machen wir einen, der Geschichte schreibt. Und das haben sie. Du denkst jetzt vielleicht, schon klar, schon wieder ein Marketingspruch. Aber nein, die Reben stehen wirklich auf purem Kalkstein, der tagsüber glüht und nachts kühlt. Das ergibt diese irre Balance zwischen Power und Frische, die sonst kein, aber wirklich kein Primitivo schafft. Andere werden marmeladig, Cotes bleibt aristokratisch. Stell dir vor, du öffnest ihn zu einem richtig guten Stück Rind. Vielleicht mit Rosmarin und Knoblauch. Ja, es gibt Gerichte, die diese kraftvollen Weine brauchen. Nehm einfach nur einen 36-monatigen Parmesan oder ein Stück Schokolade mit 85%. Du wirst sehen, der Wein lacht dich an und sagt, na endlich jemand, der mich versteht. Weißt du, Primitivo und Zinfandel. Aber nur in Maduria wird er so groß, so sinnlich, so italienisch. In Kalifornien macht er Party. Hier macht er Liebe. Und genau das wollte Sergio Zingarelli. Er hat gesagt, ich will einen Primitivo, der schmeckt, als hätte die Toskana Urlaub in Apulien gemacht. Mit Happy End. Und jetzt kommt der Moment, in dem du merkst, Cotes ist nicht einfach nur Wein. Cotes ist ein Lebensgefühl. Ein Ja, ich darf 50 sein, trotzdem noch verdammt lebendig Gefühl. Du hast noch was im Glas? Dann heb es hoch. Auf die alten Steine von Maduria. Auf die Familie Zingarelli, die es gewagt hat, Toskana und Salento zu verkuppeln. Auf dich. Weil du gerade den besten Primitivo deines Lebens trinkst. Und natürlich auf den deutschen Importeur. Auf das Handelshaus Schlumberger. Du hattest im Prinzip einen komplett neuen Markt eröffnet, als der Verschluss für die Schraubverschlüsse erfunden wurde.
Ja, aufgrund ihrer Beschwerden. Ich meine, die Australier sagten, wir lieben Coravins.
Und kam die Idee dann vom Unternehmen oder war es die Idee der Winzer bzw. Restaurateure in Australien?
Es war ihre Kritik und meine Entwicklung und Tests und mein Team. Und es war ein Typ, ein Ingenieur und zwei Ingenieure. Ein Typ namens Mike Ryder, der mein Vizepräsident für Forschung und Entwicklung ist. Und ein Typ namens Otto Durans, der physisch den Großteil unseres Produkts geschaffen hat. Zusammen mit einem Team wirklich wunderbarer Ingenieure, überwiegend Frauen, die ganz Coravin geschaffen haben.
Es bist also nicht nur du, der ständig schlaflose Nächte hat und über die ganze Weinwelt nachdenkt. Es ist das Team und eine Teamleistung.
Sie sind es, die meine Idiotie zur Realität machen und es wiederholbar machen. Wir haben auch einen der besten Hersteller der Welt mit Sitz in Hongkong, Simmetallics, einen der besten Gaslieferanten der Welt, IC aus Österreich. Unser Produkt ist ein globales Produkt. Wein ist global. Wir kommen von überall her.
ich werde Ihnen eine interessante Statistik geben. Wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, eine brandneue Kategorie, nennen Sie es einen Espresso, nennen Sie es den ersten Espresso oder nennen Sie es den ersten Roboterstaubsauger. Die durchschnittliche Rücklaufquote zum Hersteller durch einen Kunden beträgt 25% im ersten Jahr. Und ihr Ziel ist es, sie auf 8% zu senken.
Als wir gestartet sind, lag unsere Rücklaufquote bei weniger als 1%.
Und das ist es immer noch.
Weniger als 1% der Coravin-Geräte kommen zurück. Und das ist ein Beweis für mein Ingenieur-Design-Team, das Qualitätsteam und unsere Hersteller, unsere Fertigungspartner. Das Großartige an Wein ist, dass er Leidenschaft erzeugt. Es erzeugt Leidenschaft beim Verbraucher, es erzeugt Leidenschaft beim Sommelier, erzeugt Leidenschaft beim Weinproduzenten und es erzeugte Leidenschaft bei meinem Hersteller und meinem Ingenieur-Design-Team.
Und Sie alle verpflichteten sich, lasst uns ändern, wie Wein genossen, serviert und verkauft wird, indem wir die verschiedenen Möglichkeiten erweitern, wie er genossen, serviert und verkauft werden kann. Und alle haben sich diesem Ziel verschrieben. Jeder Wein im Glas, wann immer sie wollen, ohne darüber nachzudenken, wann sie die Flasche wieder trinken werden. Und so meint mein Hersteller, sie lieben Wein.
Sie besitzen ein Weingut in Sonoma, Kalifornien. Ich trinke Ihren Wein jedes Jahr. Sie machen sowohl Pinot als auch Chardonnay. Es ist eine Arbeit aus Leidenschaft.
So it's a labor of passion.
Wahrscheinlich ist es die Leidenschaft, die jeden antreibt, etwas so Besonderes zu erschaffen wie Coravin. Aber woher kommt eigentlich der Name? Beziehungsweise was bedeutet er?
Ah, Coravin. So, Coravin means...
Coravin. Also, Coravin bedeutet, ich bin ein Lateinfanatiker. Ich habe Latein studiert. Cor ist das lateinische Wort für Herz.
Und Wien ist Wein.
Und so zum Kern des Weins gelangen. Und für mich sind es zwei Dinge, die den Kern des Weins ausmachen. Es ist der Vielfalt. Gibt es ein anderes Getränk, das in so vielen verschiedenen Sorten, aus so vielen verschiedenen Trauben, in so vielen verschiedenen Regionen der Welt hergestellt wird? Man hat ein ganzes Leben, um es zu erkunden. Und Coravin ist eine Möglichkeit, diesen Wein in seinem eigenen Tempo zu entdecken. Sie könnten 5 verschiedene Chardonnay, 5 verschiedene Riesling aus der ganzen Welt trinken oder zu Hause eine Vertikale machen. Und das ist das Ziel. Der andere Teil von Wein ist das Teilen und Entspannen mit jemand anderem oder einer Gruppe von Freunden. Und so wollte ich, dass Coravin auch ein Teil davon ist, dass jeder sein perfektes Glas hat. Und man kann darüber sprechen, auch wenn es unterschiedlich ist. Man kann das Gleiche teilen, indem man den Korken zieht, oder man kann unterschiedliches teilen, indem man Coravin benutzt.
You can share the same pulling the cork, or you can share different by Coravining the different wines.
Die verschiedenen Weine.
War der Name immer Coravin oder gab es auch mal einen anderen Namen?
Coravin was originally named by my 3-year-old son.
Ja, also Coravin wurde ursprünglich von meinem 3-jährigen Sohn benannt. Sein Name ist Cord und Cord nannte es Weinmoskito, weil ich Rotwein trank und er sagte, es sieht aus wie ein Moskito. Es ist, und du trinkst Rotwein. Ja, der ist jetzt 28 Jahre alt. Er arbeitet in Hollywood. Die Zeit vergeht.
Er hatte doch einen großartigen Jahrgang. Er ist 1996, also...
Jedes Jahr trinken wir an seinem Geburtstag eine Flasche seines Jahrgangs zusammen.
Sogar ich öffne Flaschen Wein und wir beide setzen uns hin und trinken eine Flasche aus seinem Jahrgang und sprechen über das Jahr, das wir durchlebt haben. Das ist doch das Herz des Weins oder dieses Teilen.
Sekt war eine weitere große Veränderung für mich. Ich habe früher nie Sekt getrunken, weil ich ihn nicht glasweise trinken konnte. Es oxidiert nicht nur, es verliert auch seine Bläschen. Und so musste man die ganze Flasche trinken und deshalb öffnete ich sie nur bei Feiern oder Feiertagen. Oder. Also war es selten für mich. Und so entwickelten wir starteten Coravin Sparkling im Jahr 2013. Es hat uns 8 Jahre Entwicklung gekostet, um es zum Laufen zu bringen. Und jetzt habe ich ständig 6 verschiedene Flaschen Sekt bei mir zu Hause offen. Ich bin einen Monat in Europa, ich komme zurück, sie sind immer noch offen und ich weiß, dass sie gut sein werden. Also habe ich jeden Abend einen anderen Schaumwein und es ist das Erste, was ich probiere, wenn ich nach Hause komme und ich liebe es.
Gibt es eigentlich Langzeiterfahrungen mit Coravin Sparkling? Oder anders gefragt, was war die am längsten geöffnete Flasche Schaumwein, die noch komplett intakt
und einfach perfekt war.
Sparkling wine is 1 year.
Wenn Sie absolut sicher sein wollen, dass der Wein identisch mit einer gerade geöffneten Flasche ist, sagen wir, das letzte Glas ist so gut wie das erste.
Wir garantieren nicht. Weißt du, ich frage mich immer, ob es einen Wein gibt, den wir nicht getestet haben und den wir nicht kennen.
Zum Beispiel, ich meine, als wir Coravin Timeless mit der Nadel auf den Markt brachten, Caroline Frey von La Lagune und Jabolet schickte ein Bild von einem Coravin Timeless auf einer Flasche 1909 La Lagune. Und ich dachte mir, ich habe es nie an einem Jahrgang von 1909 getestet. Sowas wie, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich fragte, wie hat es funktioniert? Sie sagt, ja, oh, es ist großartig. Ich dachte, okay, großartig. Also man weiß nie, wofür es jemand verwenden wird. Wir sind sehr zuversichtlich, dass man mit Coravin Timeless jeden vernünftigen Jahrgang blind verkosten kann, über Jahre hinweg und mit Pivot für einen Monat und mit Sekt für einen Monat.
Aber ich stelle fest, dass insbesondere bei Schaumwein Champagner sehr lange hält. For a month and with sparkling for a month. But I'm finding that with sparkling in particular, champagne lasts very long time.
Unfassbar wichtig für jeden Gastronom oder eigentlich jeden Weinliebhaber ist natürlich, wenn ich eine Flasche Schaumwein habe und die mit Coravin verschließe, wie wichtig ist der Füllstand? Also ob diese Flasche voll, halb voll oder eigentlich fast leer ist, vielleicht noch ein Glas übrig. Hält Coravin trotzdem? Was es nicht verspricht?
It shouldn't be a difference with how much is left over as long as you protected it along the way.
Es sollte keinen Unterschied machen, wie viel übrig ist, solange man es unterwegs geschützt hat. Und ich war beim letzten Glas und also ich fand es in meinem Keller und dachte, oh, übrig von unserer ursprünglichen Verkostung. Und ich sagte, okay, naja, ich frage mich, ob es in Ordnung ist. Und ich dachte, es würde schlecht sein. Ich öffnete es, goss ein Glas ein. Es war köstlich. Er war immer noch köstlich. Und so habe ich ihn verschlossen und unter Druck gesetzt und zurückgestellt und gesagt, okay, 2 Jahre. Ich werde auf das 2. Jahr warten. Wir werden es für 2 Jahre machen, ich werde eine Flasche desselben Dégorgements kaufen. Ich würde es lieben. Und ich weiß, dass 100 Hills, ein fantastischer englischer Schaumweinproduzent, ist auf 1 Jahr hinausgegangen, mit einem Glas. Und ich hatte es mit ihnen in London, aber wieder keine Blindverkostung. Also habe ich habe Champagner blind verkostet, bis zu 3 Monaten. Und ich kann keinen Unterschied feststellen. Und ich weiß, dass Champagnerproduzenten dasselbe getan haben, also Moët Hennessy hat uns geholfen, Coravin Sparkling zu entwickeln. Also sind sie Krug, Dom Pérignon, Veuve Clicquot und sie haben es in ihren verschiedenen Häusern getestet. Jetzt habe ich eine sehr enge Beziehung zu dem Leiter von Ruina, das ist Frederik Panayotis. Wir beide sind fließend in Japanisch und also ich weiß, warum ich Japanisch spreche. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Frederik so gut Japanisch spricht, aber ich habe ihm gesagt, dass ich früher in Japan gelebt habe. Er wechselte sofort ins Japanische. Also gehen wir beide zur Ruina Sommelier Challenge in Osaka und Tokio später in diesem Jahr. Ich mag den Typ. Er ist aufgeschlossen und freidenkend. Die Champagne als Region war wie Burgund. Sie haben Coravin Sparkling mit offenen Armen empfangen.
They have received Coravin Sparkling with open arms.
Was waren die größten Probleme bei der Innovation dieses eigentlich sehr außergewöhnlichen Produkts? Warum ist diese Idee so anders? Und warum habt ihr nicht einfach nur eine Nadel in den Korken gesteckt? Also wie eigentlich immer.
I did. And you learn very quickly. That's a problem.
Ja, das habe ich. Man lernt sehr schnell, dass das ein Problem ist. Ich habe ein Patent auf ein Gerät, das schrecklich ist. Ich habe eine Nadel in einem Winkel von 30 Grad in eine Flasche Champagner durch den Korken über die Kapsel hinausgesteckt und spritzt tatsächlich überall Wein in dein Gesicht. Weißt du, es ist sehr kompliziert, wenn eine unter Druck stehende Flüssigkeit durch eine Nadel geht und sich dann ausdehnt. Es schäumt und fliegt herum.
It foams and goes flat.
Und die ursprüngliche Idee, also es mit einem Edelgas, wie zum Beispiel Argon, direkt auszugleichen, funktioniert in dem Fall mit dem Korken nicht?
I tried with Argon and then I remembered my
Ich habe es mit Argon versucht und dann erinnerte ich mich an meinen wunderbaren Physiklehrer aus der Highschool, Professor Vassos, der mir etwas beigebracht hat, das Henrys Gesetz genannt wird, das Gesetz des Partialdrucks. Und so kümmert sich CO2, Kohlendioxid, nicht um den Druck von Argon darüber. Es kümmert sich nur um die Konzentration von CO2. Und wenn man eine Flasche zur Hälfte einschenkt und sie verschließt, wird das CO2, das in der Flüssigkeit ist, in die Atmosphäre, den Kopfraum entweichen, bis die Konzentration von CO2 in der Luftatmosphäre und der Flüssigkeit gleich ist. Und das bedeutet, dass der Druck auf die Flüssigkeit sinkt. Und was wir mit Coravin Sparkling gelernt haben, ist, dass man eine Flasche öffnen und wie gewohnt einschenken kann. Man muss nur in der Lage sein, die Flasche zu verschließen und den Druck wiederherzustellen. Das Verschließen der Flasche bedeutet, dass man einen Stopfen braucht, der auf jede Flasche passt. Ich muss sagen, es gibt einige verrückte Flaschen da draußen. Krug hat einen sehr schmalen Hals. Dom Pérignon auch.
Ich musste mich an sie anpassen.
I had to fit to them.
Und was ist mit den verschiedenen Größen? Also Magnum, Doppelmagnum, Imperial? Also was war dafür die Lösung?
4 years worth of...
Oh, ja, Magnums. Also was ist die Lösung?
4 Jahre voller Tests und schlaflose Jahre. Und eine geniale Zusammenarbeit zwischen meinem Ingenieurteam und meinem Produktionsteam. Sie haben es gelöst. Mein Hersteller, es ist tatsächlich mein Hersteller, der die aktuelle Methode entwickelt hat, wie wir versiegeln, was offensichtlich wieder ein Zeichen von Leidenschaft ist, oder? Mhm. Und so haben sie so eine Methode entwickelt, die wir an alle Flaschen anbringen. Wir passen auf alle halben Flaschen, alle 750. Die meisten Magnums passen immer noch nicht auf Bilkas Magnums. Er lässt es mich regelmäßig wissen. Ich arbeite daran, Mathieu, falls du zuhörst. Und dann war da noch das Material, das wir zum Versiegeln der Flasche verwenden. Die meisten in der Weinindustrie verwenden Silikonkautschuk. Silikonkautschuk ist ein wunderbares Material. Es ist biologisch sicher. Man kann es waschen. Es ist sehr elastisch. Das Problem ist, dass es Sauerstoff durchlässt. Mhm. Und das ist für die Langzeitlagerung nicht akzeptabel. Daher verwenden wir keinen Silikonkautschuk. Wir verwenden ein anderes medizinisches Material. Kein Sauerstoff rein, kein CO2 raus. Und dann schließlich müssen Sie die Atmosphäre wiederherstellen, damit das Henry-Gesetz erfüllt ist. Sie müssen CO2 in den Kopfraum über dem Wein einbringen, um das CO2 in der Flüssigkeit zu halten. Und so haben wir ein Ladesystem, das man einfach oben herunterdrückt und es stellt die Atmosphäre auf 4,2 Bar wieder her.
Darf ich fragen, warum 4,2?
Nun, Schaumwein ist eine breite Kategorie und so sind Prosecco und Petnat 2 Bar und kalifornischer Schaumwein ist bis zu 7 Bar. Ja, und Champagner liegt irgendwo dazwischen. Ja, und so mussten wir einen Druck finden, der Prosecco nicht zu sprudelnd machte und California Chandon nicht zu flach. Und so haben wir in Blindverkostungen herausgefunden, dass man eher niedriger gehen konnte als höher. Und weil es so viel CO2 in 7 Bar gab, dass es nicht sehr viel verlor, mit der Atmosphäre bei 4,2. Während Menschen erkennen konnten, wann Prosecco zu sprudelig wird. Und so mussten wir uns eher am unteren Ende orientieren, dem Druck. Es hat viel Spaß gemacht.
Es waren 2 Jahre der Pandemie, 2020 und 21. Das Einzige, was ich tat, war Champagner und Sekt zu trinken und Franciacorta und Prosecco und Jans und House of Arras aus Tasmanien und Oregon und Kalifornien.
Mir wurde eine perfekte Flasche von einem Corvin-Sammler serviert, Corvin-Nutzer, Sammler, der zu mir sagte, Greg, du musst Corvins für Schaumwein machen. Und um es zu beweisen, servierte er mir einen Krug von 1996 Jahrgangskrug.
Und ich dachte, das ist das Beste, was ich je probiert habe.
Ja, ich erinnere mich, dass ich sagte, das ist Montrachet mit Bläschen, es ist fantastisch.
Und ich habe diesen Wein seitdem viele Male gehabt und es ist immer noch erstaunlich. Krug ist wie, sie machen nicht genug. Sie machen nicht genug Wein. Ich wünschte, sie würden es tun. Aber wissen Sie, es ist, also ich wollte in der Lage sein, die Breite, das ganze Spektrum von Schaumwein zu lieben. Ich meine, alter Ferrari aus Franciacorta ist wunderschön. Wir hatten gestern Sekt von Barth und er macht Einzellagen, die erstaunlich sind. Kloster Eberbach macht einen Schaumwein, auch köstlich, salzig, wunderschön.
Ihre besteht überwiegend aus Pinot Noir und Chardonnay mit einem Tropfen Riesling. Und wissen Sie, man geht zu Bart und es ist Riesling, 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 richtig. Und es ist einfach so fantastisch.
Also es gibt eine große Vielfalt. Schramsberg aus Kalifornien. Es gibt eine große Vielfalt wirklich wunderbarer Schaumweine aus der ganzen Welt. Und ich lerne immer noch.
Also die Flaschen werden geöffnet und dann mit einem von euch konzipierten Verschluss wieder verschlossen. Habt ihr nach dem Öffnen der Flasche irgendeine Art von Oxidation oder Veränderung des Weines bemerkt?
So the great thing about sparkling wine is there's CO2 in liquid.
Das Tolle an Schaumwein ist, dass CO2 in der Flüssigkeit ist. Und genauso wie es in deinem Glas sprudelt, wenn du einschenkst, es sprudelt in der Flasche, während du einschenkst.
Und es gibt also überhaupt keine Oxidation?
Weniger.
Es ist nicht perfekt.
Frag Bollinger.
Diese Typen wollen mich mit meinem Coravin Sparkling schlagen, bis ich die Oxidation eliminiere. Und ich respektiere sie dafür, dass sie mich antreiben.
Ich habe noch Arbeit vor mir. Es ist sehr gut, Coravin Sparkling. Man kann sicher und mit Vertrauen jeden Schaumwein für mindestens einen Monat servieren.
Und viele Schaumweine für 3 Monate.
Ja, aber ich würde gerne auf 1 Jahr, 2 Jahre bei allem kommen.
Und das bedeutet, dass kein Sauerstoff eindringt. Ich habe einige Ideen. Ich werde es versuchen und ich werde es an Bollinger zum Testen senden.
I will try and I will send to Bollinger to test.
Einen Gedanken möchte ich gerne mit dir teilen, den ich sehr interessant fand. Und zwar, dass wir uns eigentlich selten daran erfreuen, was wir haben, also wie ein großartiges Produkt wie den Korowa, sondern wir beißen uns manchmal daran fest, was wir vermissen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war niemals wirklich ein Riesenfan von Korowa. Mein Problem dabei war, dass ich es schade fand, dass Leute dann keine Flaschen mehr tranken, sondern einfach nur die großen Weine, die manchmal eine gewisse Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, glasweise getrunken haben. Ich habe dabei den Ansatz nicht gesehen, dass die Menschen mit einmal diese Weine trinken können, obwohl sie sich diese Flasche vielleicht nicht leisten können. Oder den Wein vielleicht einfach ausprobieren können, bevor sie sich die Flasche kaufen. Also ich habe den Mehrwert dabei nicht gesehen. Und den Punkt, den ich als eigentlich zusätzlichen oder naturgegebenen Kritikpunkt gesehen habe, nämlich dass die Weine niemals genügend Zeit haben, um sich zu entwickeln, um ihre volle Größe zu präsentieren, habt ihr ja geschafft, auch zu eliminieren. Ich fand es schade, dass die Weine niemals genügend Luft bekommen haben. Und seitdem es den Aerator, also den Belüfter, als Aufsatz für den Korowa gibt, habe ich eigentlich keinen Kritikpunkt mehr. Verstehst du meinen Gedanken dabei? Also es ist eigentlich schade, dass man immer nach dem Fehler sucht, statt sich an dem Schönen zu erfreuen. Aber euch motiviert es ja wiederum, Lücken zu schließen und etwas noch Perfekteres zu erfinden. Was hat es mit dem Aerator, was hat es mit dem Belüfter auf sich?
Yeah, the aerator on for Timeless and also now for Pivot.
Ja, der Belüfter für Timeless und jetzt auch für Pivot. Weißt du, ich habe nicht an Belüfter geglaubt.
Ich glaubte an Dekanter. Verstehen Sie, wie sich Wein in der Flasche entwickelt? Ich hatte einen Freund aus Châteauneuf. Und er sagte, schenk deinen Wein Korowin ein. Großartig. Trink ein Glas oder nimm jeden Tag ein paar Schlucke aus dem Glas. Stell einen Teller auf das Glas. Warte bis zum nächsten Tag. Trink es wieder. Warte bis zum nächsten Tag. Trink es wieder. Er sagte, ich wette, du wirst meinen Wein am dritten Tag am meisten lieben.
Und er hatte recht.
Und so glaubte ich an die Belüftung und den positiven Einfluss von Luft auf Wein im Glas oder im Dekanter. Ich glaubte nur nicht an diese Gadgets, diese Geräte, die belüften. Und so hat mich ein wunderbarer Typ namens Lou in Australien dazu gebracht, viele Dinge zu erfinden, und er sagte dasselbe. Ich möchte meinen Wein belüften. Ich sagte, nun, lass ihn im Glas. Und er sagte, nein, ich möchte ihn bei der richtigen Temperatur servieren.
Wenn es im Glas steht, wird es warm. Das will ich nicht.
Mach etwas, das es sofort belüftet. Und ich sagte, okay, und so passt der Korowin-Belüfter vorne drauf. Und was er macht, ist, dass er den Korowin-Strahl von einem Strahl, der etwa 3 bis 4 Millimeter im Durchmesser ist, in 32 Strahlen aufteilt.
Und diese kleinen winzigen Ströme verwandeln sich in Tropfen und die Oberfläche vergrößert sich um das Tausendfache. So ist es das Äquivalent von einer Stunde in ihrem Glas in Sekunden gegossen. Und so habe ich es in einem Flugzeug auf dem Rückweg aus Australien entworfen, wo ich die meisten Dinge entwerfe, und es hat meinen Glauben an die Belüftung verändert. Also serviere ich jedes Glas mit und ohne den Belüfter, probiere, entscheide, welches mir besser gefällt und serviere dann den Rest des Glases auf diese Weise.
Manchmal möchte meine Ehepartnerin und ich, sie will zum Beispiel einen Barolo relativ jung, und sie wird sagen, braucht Belüftung. Und so gieße ich die Hälfte der Flasche durch den Belüfter in eine Karaffe und dann trinken wir diese Hälfte der Flasche.
Ich habe einige Leute, die unsere Belüfter so sehr lieben, dass sie die ganze Flasche
in eine Karaffe durch den Belüfter, damit sie bei der richtigen Temperatur für ihren Lieblingswein servieren.
Ich liebe die Beschwerden und Anfragen, die ich von meinen Kunden erhalte.
Wenn sich jemand leidenschaftlich beschwert, dann liegt ihm etwas daran.
Wenn es niemanden interessiert, wenn du keine Leidenschaft erzeugst, indem du jemandem etwas zeigst, dann arbeitest du an der falschen Sache.
Das Tolle an Korowin ist, dass die Leute leidenschaftlich sind. Sie lieben es, sie hassen es. Nein, brauche ich nicht, du brauchst das unbedingt. Und als ich diese Leidenschaft sah, als wir es zum ersten Mal auf den Markt brachten, überzeugte es mich, dass dies das Richtige ist.
Sie bringen mich dazu, etwas Neues zu tun.
Hey du, komm mal her. Setz dich hin. Ich erzähl dir mal was, bevor wir diesen Baron de L aus dem Jahre 2022 vom Baron de La Doucette aufmachen. Das ist nämlich kein normaler Wein, das ist ein Adeliger mit Stammbaum und Attitüde. Stell dir vor, 1787, die französische Revolution brodelt schon. Und wer kauft sich einfach mal die größten Weinberge von Puy-sur-Loire? Richtig. Der Comte Lafond. Und zwar von der unehelichen Tochter Ludwig des IX., die offenbar mehr als nur guten Geschmack im Männerbereich hatte. Seitdem gehört Château du Nozay der Familie. das größte und berühmteste Anwesen der gesamten Appellation, quasi der Buckingham Palace unter den Sauvignon-Weingütern. Und dann kommt 1972. Dieser Baron, Patrick de La Doucette, Ururenkel, schaut sich um und denkt, der normale Parfümé ist mir zu brav. Ich mach mal was richtig Verruchtes. Und er nimmt die allerbesten, die ältesten Parzellen. Nur die perfekten Trauben, nur den Freilaufmost. Das ist der erste, der edelste Saft, der von alleine rausläuft, während die Trauben zu faul sind, sich pressen zu lassen. Und weil er kein Angeber ist, lässt er den Wein ein ganzes Jahr auf der Hefe liegen. Mit Badonnage, also umrühren wie ein Koch sein Risotto, damit er cremig und aufregend wird. Das Ergebnis tauft er 1975 Baron de L. Die allererste Reserve eines Weißweins überhaupt. Das gab es vorher noch nicht mal im Burgund. Die Flasche, ein dickes, schweres Monument. Die aussieht, als hätte sie Napoleon persönlich aus dem Keller geklaut. Und nur in absoluten Top-Jahren wird er gemacht. Sonst gibt es keinen. Der Baron ist nämlich ein bisschen divahaft. 2022 ist so ein Jahr. Du spürst das sofort. Der Wein strahlt goldgrün wie ein frisch polierter Smaragd. Und dann atme ihn ein. Na los, tiefer. Da tanzt frisch geschnittene Grapefruit. Ein Hauch von Feuerstein, als hätte jemand ein Streichholz über einen Zitronenhain angemacht. Und dann kommt dieser Rauch. Dieser berühmte Fumé. Das Pully von Sancerre unterscheidet. Stell dir vor, du liegst in einem Kaminzimmer und jemand raucht heimlich eine elegante Zigarre aus Zitrusblättern. Am Gaumen purer Adel. Cremig wie ein Kuss von Catherine Deneuve, aber mit der messerscharfen Mineralität eines Samurai-Schwerts. Mango, Pfirsich, ein bisschen Bienenwachs. Ja wirklich, das ist aufregend. Das ist dieser endlose Abgang, der einfach nicht aufhört. Wie eine französische Verabschiedung mit drei Wangenküssen. Der Baron de L kann locker 10, 15, 20 Jahre alt werden und wird dabei immer eleganter, nie laut, immer vornehm. Weißt du, was das Verrückte ist? Dieser Wein ist so perfekt balanciert, dass er dich zugleich wach macht und entspannt. Als würde er sagen, du mein Lieber, das Leben ist eigentlich ganz einfach, wenn man königlich trinkt. Und jetzt komm, wir machen ihn auf. Hörst du es plopp? Das ist nicht nur der Korken, das ist ein Stück französische Geschichte, die gerade bei dir einzieht. Prost, du Held, auf dich, auf diesen arroganten, wunderschönen Baron, der sich gerade in dein Glas verliebt hat. Na, schmeckst du die Feuersteinnote? Genau das ist der Boden, auf dem vor 250 Jahren schon die Mätresse des Königs spaziert ist. Schmeckst du die Mineralität? Das ist Millionen Jahre alter Kimmertjongkalk, der gerade mit deiner Zunge flirtet. Und die Frische. Das ist die Loire, die dir ins Ohr flüstert. Und ich wette, jetzt grinst du schon genauso arrogant, wie die Flasche schwer ist. Mission completed. Aber auch wenn man der Überzeugung ist, dass ein perfekter Parfumé niemals nach Sauvignon Blanc, sondern immer nach Parfumé schmecken sollte, möchte ich dir die nackte, ungeschminkte Wahrheit über den Sauvignon Blanc, ohne Chichi, aber immer noch ein bisschen frech erzählen, weil diese Rebsorte es einfach nicht anders verdient. Sauvignon Blanc ist eine uralte französische Edelrebe, wahrscheinlich geboren irgendwann im 16. Jahrhundert im Loiretal, als wilde Kreuzung aus Sauvignon und wer weiß schon, in Frankreich reden man nicht über die Väter. Manche sagen, Chenin Blanc war das andere Elternteil, aber die Familie, wie gesagt, redet nicht gerne darüber. Der Name kommt von Sauvage, der Wilde. Und Blanc, also quasi der wilde Weiße. Oder, nein, kein Oder. Genauso benimmt sie sich eigentlich auch. Sie riecht, sie schmeckt wie ein frisch gemähtes Gras. Nach Stachelbeere, nach grüner Paprika und ja, manche sagen auch nach Katzenpipi. Aber vor allem nach Feuerstein, wenn der Boden passt. Weltweit die drittmeist angebaute weiße Edelrebe. Und ja, sie hasst Hitze wie die Pest, liebt aber kühle Nächte und mineralische Böden. Je mehr Kalk, Feuerstein oder Schiefer, desto schärfer und länger lebt sie. Auf sandigem Lehm wird sie schnell fett und langweilig. Deshalb trinkt man sie am liebsten jung und knackig. Außer in den ganz großen Lagen, wie hier beim Baron de L. Da kann sie 10 oder 20 Jahre alt werden, dabei cremig und rauchig, bienenwachsig, ohne ihre messerscharfe Säure zu verlieren. Kurz gesagt, Sauvignon Blanc ist die Rebsorte, die morgens um 3 noch auf dem Tisch tanzt, dir frech in die Augen schaut und sagt, ich bin sauer, ich bin aromatisch, ich bin absolut unverwechselbar. Und wenn du das nicht magst, dann ist es dein Problem, Sherry. Und wir beide wissen, sie hat recht. Und nur ein Wein wie dieser Baron de L kann sie bändigen, kann ihr Eleganz, kann ihr Tiefe schenken. Vielen Dank für dieses ganz besondere Weinerlebnis. Dem Hause Baron de La Doucette und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. bei aller Begeisterung, was mich wirklich verunsichert, sind eure Namen. Also, wie kommen die zustande? Ich meine, kürzlich ist es ja verständlich, es gibt den Pivot, es gibt Coravan Sparkling, es gibt den Aerator, das ist alles begründbar. Aber davor habt ihr nur mit Zahlen gearbeitet. Also beginnend mit dem Modell C1000, danach kam das Modell 3, dann 5, dann 6, wo ist Nummer 4? Letztlich 2019 kam Modell Nummer 11, dann zwischendurch kam Modell Nummer 3 Pro. Also irgendwie so ein kleines Wirrwarr. Wie läuft das? Darf jeder mal ein Modell benennen oder was ist der Sinn dahinter?
So, we have this joke. I went to MIT.
Also haben wir diesen Witz. Ich war zweimal am MIT und in Boston gibt es meiner Meinung nach zwei große, wichtige Universitäten. Nun, es gibt viele große, wichtige Universitäten. Ich möchte BC, Northeastern und Boston University, Simmons, wissen Sie, all die Universitäten nicht beleidigen. Aber es gibt MIT und Harvard und wir hassen einander. Und Sie sagen, dass wenn jemand im Supermarkt mit 50 Artikeln im Wagen in einer 10 Artikel oder weniger Schlange steht, entweder sind Sie von Harvard und können nicht zählen oder Sie sind von MIT und können nicht lesen. Und so, also ich denke, wir haben von Harvard benannt, weil wir nicht zählen konnten. Also haben wir Modell 1000 gestartet, dann wurde es Modell 8 und dann haben wir Modell 1 gestartet und dann haben wir Modell 2 gestartet und dann Modell 11 und dann Modell 3 und dann zu 5 und zu 6 und also ich entschuldige mich für meine Zahlen. Ich war es nicht, der das benannt hat. Wir haben aufgehört und so haben wir angefangen, Namen zu vergeben.
Wenn wir irrational mit Zahlen umgehen, möchte ich, ich würde lieber Namen verwenden, wegen meiner Liebe. Ich liebe Sprache.
Also ich spreche Japanisch, meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater ist Deutscher und so beeinflusst Sprache, wie man sich verhält. Wenn ich auf Japanisch umschalte, verändert sich mein Körper. Meine Höflichkeit ändert sich, meine Zurückhaltung ändert sich. Es verändert die Art, wie man denkt und handelt. Und das ist die Macht der Sprache und eine Zahl ist eine Zahl.
My politeness changes, my reservations change. It changes the way you think and the way you act. And that's the power of language. And a number is a number.
Namen sind emotional, Zahlen sind komplett unemotional. Also auch wenn es Technik ist, wenn es ein industriell gefertigtes Produkt ist, kalt ist, transportiert es dennoch Emotionen. Somit war die Entscheidung, Zahlen zu verwenden, eigentlich eine komplett falsche Entscheidung, die ihr im Prinzip verstanden, gefühlt und damit revidiert habt.
Es war die falsche Entscheidung. Und wir machen Fehler.
Und ihr behaltet es bei, dass der Timeless immer eine Nummer hat und die, ich sag mal, zusätzlichen Innovationen dann einen Namen. Oder was ist hier die Vision? Was sind hier die Pläne?
My dream is no. I would much rather find a word.
Mein Traum ist nein. Ich würde viel lieber ein Wort finden und das ist interessant, weil wir in 60 Ländern sind. Und was ich auch liebe, ist die Veränderung in der Aussprache. Also
meine beiden Favoriten sind Coravin und Pivot.
Und so haben wir in Italien Coravin und in Japan folgen sie dem Französischen Coravin. Und in Frankreich Coravin, in den Vereinigten Staaten Coravin. Ich habe auch Coravin in Deutschland gehört. Dann Pivot auf Englisch, Pivot auf Französisch. Pivot, wieder in Japan. So sieht man die Zusammenhänge. Die Japaner denken Wein französisch, also ist die Aussprache französisch. Und es ist irgendwie wunderbar zu sehen, wie jeder seine Aussprache ändert. Und das ist eine weitere Freude, während es bei einer Zahl einfach eine Zahl ist.
Whereas if it's a number, it's just a number.
Pivot war mit einmal eine komplett neue Geschichte. Wie kam es dazu? Warum verwendet ihr mit einmal Stopfen und warum wurde er vor Sparkling präsentiert?
We were designing stoppers.
Yeah.
We found this.
Wir entwarfen Stopfen. Wir fanden dieses Material, das keinen Sauerstoff durchließ. Und so wir Pivot, eine weitere Anfrage von Kunden. Sie sagten hier, ich möchte ein Timeless, aber der Wein muss nicht 5 Jahre halten. Ich bin ein Restaurant. Ich brauche nur, dass er einen Monat hält. Ich werde ihn in einem Monat servieren. Ich wollte mit jedem Weinverschluss arbeiten, nicht nur mit Kork oder Schraubverschluss. Ich wollte mit Vinolog arbeiten. Ich wollte mit Sake arbeiten. Ich wollte mit Whisky arbeiten oder T-Tops und Sherry oder ich wollte kein Training machen. Ich wollte gaseffizienter sein. Ich wollte nie verschleißen. Und so sagte ich, okay, und im Flugzeug zurück aus Australien, Lou ist mein Lieblingsnörgler. Und so habe ich auf einem Flugzeug zurück aus Australien Pivot entworfen und wir haben einen Stopfen entwickelt. Also entfernen Sie den Verschluss. Bevor Sie Wein einschenken, setzen Sie unseren Stopfen ein und da es kein Korken ist, konnten wir ein Ventil oben anbringen und wir verwenden ein großes Rohr, um durch dieses Ventil zu gehen, anstatt einer Nadel. Sie drücken einen Knopf, Argongas strömt hinein und gleichzeitig wird Wein eingeschenkt.
Und während du drückst, fließt es. Wenn du den Auslöser loslässt, hört der Wein auf zu fließen. Also sehr einfach zu verstehen.
Und dann entfernen sie das Rohr, schließen das Ventil und sie sind fertig.
Man braucht weniger Druck, um den Wein mit hoher Geschwindigkeit herauszudrücken. Und so verwenden wir weniger Druck, also wird weniger Gas verbraucht. So effizienter, man bekommt 5 Gläser mehr pro Kapsel.
Der einzige Nachteil ist, dass der Wein einen Monat hält.
Also hält es nicht jahrelang.
The wine lasts a month.
Ja.
So it doesn't last for years.
Erstaunlicherweise musste ich feststellen, dass ganz wenige Weinliebhaber oder sogar Sommeliers bzw. F&Bler sich hingesetzt haben und wirklich einmal ausgerechnet haben, was ein Glas, das im Korowa ausgeschenkt wurde, egal ob Sparkling oder Stillwein, dem Gastronomen, dem Weinliebhaber kostet. Habt ihr das? Also wisst ihr, was ein Glas kostet, was ich zusätzlich kalkulieren muss und vielleicht zusätzlich gefragt, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich am meisten eigentlich Geld sparen? Wie kann ich das Gas am effektivsten einsetzen? Was sind eure Erfahrungen, was sind eure Tipps dabei? Weil ihr ja noch mehr als jeder damit arbeitet.
Across my systems. So Champagne, if you use Corvin Sparkling correctly.
Über meine Systeme hinweg, also Champagner, wenn Sie Corvin Sparkling verwenden, korrekt. Was bedeutet, dass Sie nicht zwischen den Gläsern erneut unter Druck setzen, sondern nur am Ende des Abends unter Druck setzen. 3 Flaschen, wenn Sie zwischen jedem Glas unter Druck setzen. 7 Flaschen, wenn Sie am Ende der Nacht unter Druck setzen.
Also wenn Sie es richtig verwenden, Sekt am günstigsten 17 Cent pro Glas.
$0.17 ist nicht.
Und so ist es ein wirklich gutes System aus Kostensicht. Pivot ist das nächstgünstigste, 22 Cent pro Glas, 15 Centiliter Glas. Und Timeless ist am teuersten, 27 Cent
Liter Glas. And Timeless is the most expensive, 27 Cent.
Aber selbst das finde ich sowas von überschaubar. Also im schlimmsten Fall, wenn du von diesen 27 Cent ausgehst und es hochrechnest auf eine Flasche, bist du bei vielleicht 2 Euro mehr. Wenn man einen einigermaßen hochwertigen Wein nimmt, also so 20 bis 50 Euro oder weit darüber hinaus, dann habe ich maximale Mehrkosten von 10 bis 5 oder sogar weniger Prozent. Und dafür aber ein Trinkvergnügen über eine unbestimmte lange Zeit hinaus, Glas für Glas, jedes Glas perfekt. Ich glaube, das ist mit Geldwert eigentlich gar nicht aufzuwiegen. Was ich aber noch viel spannender, noch viel interessanter fand, ist, geh mal in eine hochwertige Bar, schau dir ihr Spirituosenregal an und schau dir an, welche Flaschen, die vielleicht zu einem Drittel gefüllt sind, noch dort stehen. Geht 2 Jahre später wieder in die Bar und die meisten Flaschen stehen noch genauso dort. Also ganz oft sind Spirituosen für 10 bis 15 Jahre geöffnet. Dass die das nicht gesund überstehen können, ist klar. Und Pivot ist für mich so ein System, was das retten könnte. Ich meine, du hast oftmals Whiskys, du hast Cognacs, du hast Grappas, die teilweise 50, 70, 100 und weit darüber hinaus Euro kosten. Und so ein System wie Pivot könnte die wesentlich stabiler halten. Also auch wenn Pivot im Prinzip für einen Monat bei Wein prognostiziert ist, kann er die Entwicklung von Spirituosen um ein Vielfaches, um Jahre verlangsamen. Habt ihr es mal ausprobiert? Also wo habt ihr überall Pivot ausprobiert? Und welche Einsatzmöglichkeiten seht ihr selber?
And so I've begun to test, I've thoroughly tested sake. Sake last.
Ich möchte nicht, also haben wir den Test mit verschiedenen Getränken begonnen, weil Pivot ist das egal. Pivot wird in Japan für Sake verwendet, es wird in Schottland für Whiskys verwendet, es wird für Tequila verwendet. Und so habe ich begonnen zu testen. Ich habe Sake gründlich getestet. Wir versprechen einen Monat mit stillem Wein. Mit Sake gehen wir 3-6 Monate, kein Problem. Also ist Sake haltbarer als Wein.
Aber es gibt verschiedene Kategorien von Sake. Nama ist unpasteurisierter Sake, Nama-Sake.
Und es ist sehr empfindlich. Es oxidiert sehr schnell. Und so teste ich mit Nama-Sake und es hält 3-6 Monate. Was großartig ist. Also Spirituosen. Ich beginne zu testen. Wir haben unseren ersten Bourbon und Scotch getestet und es gibt, die Frage ist folgende. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass Flaschen, Scotch und Bourbon, die lange offen sind, anders schmecken als eine frisch geöffnete Flasche desselben.
Aber beide schmecken gut.
Also, es ist nicht wie bei Wein. Wein, der ein Jahr offen ist, wird schrecklich schmecken. Whisky, der ein Jahr offen ist, schmeckt ziemlich gut nach einem Jahr und sie schmecken ziemlich gut oder wirklich gut, wenn man sie öffnet. Und so gibt es weniger Beschwerden von Kunden über offene Spirituosen als über offenen Wein oder offenen Sake, die viel empfindlicher sind.
Than there is about open wine or open sake, which are much more delicate.
Aber geht es um gut schmecken oder geht es um eine perfekte Präsentation? Und warum beschwert sich keiner? Vielleicht, weil sie nicht wissen, wie der andere, ursprüngliche Zustand schmeckt? Natürlich hält ein Whisky, hält ein Cognac ein Jahr, offen in der Flasche. Aber ist der dann wirklich noch so grandios? Wie sieht das ein absoluter Experte? Habt ihr euch in verschiedenen Bars erkundigt? Den vielleicht Pivot mal vorgestellt? Gerade Whisky-Bars sind doch da recht pingelig, oder täusche ich mich?
So there are some bars in Scotland that are using Pivot to pour their top-end stuff. Because they know.
Es gibt einige Bars in Schottland, die Pivot verwenden, um ihre hochwertigen Sachen auszuschenken, weil sie wissen. Und so benutze ich Pivot zu Hause bei Spirituosen. Und deshalb werde ich mein System wahrscheinlich unterbewerten. Aber was ich mit dem Pivot mache, ist, ich entferne den Stopfen, setze den Pivot ein, gieße so viel, wie ich möchte, entferne den Stopfen, setze den Originalen wieder ein.
Das hält tatsächlich Jahre.
Das ist eine lange Zeit. Also, wissen Sie, das ist eine kreative Nutzung. Ich habe einen Typen gesehen, der das gemacht hat.
In Schottland.
Ja. Und ich dachte, oh, ja, das ergibt Sinn.
Sie brauchen eine bestimmte Station und, ja?
Unser Stopfen ist gut. Oder der originale Stopfen ist großartig. Wenn wir also mit Argon gießen, gelangt keine Luft hinein, während Sie gießen und dann ersetzen Sie den Stopfen durch den ursprünglichen Held lange. Auf diese Weise benötigen Sie nur einen Pivot-Stopfen.
Goes for a long time. That way they only need one pivot stopper.
Ich würde gerne noch einmal zurück zum Timeless schwenken. Es gibt verschiedene Phasen, verschiedene Entwicklungsphasen. Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Nummern? Also was unterscheidet eine Nummer 3 von einer Nummer 8? Oder sollte man sich ohnehin nur Nummer 11 kaufen?
So the most recent is 3 and 6. 3 is our entry level. Okay. And 6 is our higher end.
Also das neueste ist 3 und 6. 3 ist unser Einstiegsniveau. Und 6 ist unser höherwertiges Modell. Der Unterschied zwischen 3 und 6 sind Materialien und Farben. 6 gibt es in vielen verschiedenen Farben. Manchmal arbeiten wir mit Künstlern wie der Keith Haring Foundation zusammen und machen Kunstwerke mit 6. Und dann ist 3 unser Einstiegsmodell. Ich hoffe, du magst schwarz, denn es ist ein schwarzes System. Ich benutze 3 zu Hause und ich benutze meine Keith Haring Edition zu Hause, weil ich denke, dass sie schön sind, die 3 und 6. Und ich habe Modell 11, unser digitales System. Und deshalb teste und ändere ich immer. Der Unterschied zwischen unserem sehr ursprünglichen System, das wir gestartet haben, Modell 8 oder Modell 1000, und Modell 3 und 6 ist die Klemme. Die zwei Dinge, Gewicht und Klemme. Das Modell 8 war so schwer, dass, wenn man es auf eine Flasche stellte, die Flasche umkippen würde.
Und so war das in einem Restaurant schlecht.
Sie müssten die Korve nicht auf der Flasche lassen. Bitte nehmen Sie ihn ab und der Korken wird sich wieder verschließen. Aber bei Leuten, die ihn auf der Flasche ließen, kippte sie ständig um. Also reduzierten wir das Gewicht. Die zweite Sache war die Klemme, das Klemmdesign. Als wir das Modell 11, das Digitale, entwickelten, haben wir zwei Innovationen gemacht. Eine davon war, dass es sich selbst einschenkte. Es war ein automatisches Einschenken. Das andere war, dass die Art, wie es an der Flasche befestigt wurde, ebenfalls automatisch war. Und als wir anfingen, unser neues Einstiegsmodell zu entwickeln, sagten wir, wir werden die Klemme von Modell 11 nehmen und sie auf alle neuen Systeme übertragen, weil es einfacher ist. Und so verwenden sowohl Modell 3 als auch Modell 6 die fortschrittlichste Klemme, die wir entworfen haben. Und die Leute mögen das. Der Rest ist sehr ähnlich. 11 ist völlig anders. Aber die Nadel ist fast die gleiche wie die, die wir ursprünglich eingeführt haben.
Wir haben die Nadeln verbessert. Sie haben jetzt einen schnelleren Durchfluss.
Almost the same as the one that we originally launched. We've improved the needles. They have faster flow now.
Haben eigentlich alle Systeme die gleichen Nadeln? Und Nadeln ist ja, glaube ich, ohnehin ein Riesenthema. Welche Nadeln gibt es? Also es gibt die Standardnadel. Und welche Nadel gibt es noch?
Unsere Standardnadel, wir haben drei andere. Wir haben die Vintage-Nadel für alte Weine, sehr dünn. Wir haben die Schnellgießnadel, die ist größer.
Und was macht das genau? Außer, dass es vielleicht eleganter aussieht oder vom Service einfacher ist?
Durchflussrate, sie ist 30-40% schneller. Und weil es größer ist, verbraucht es weniger Gas. Denn je größer das Rohr, desto besser der Fluss. Die Vintage-Nadel verbraucht am meisten Gas. Sie gießt am langsamsten, aber sie ist sehr sanft zum Korken. Und dann haben wir etwas entwickelt, das wir Premium-Nadel nennen, die anstelle von zwei großen Löchern an der Seite der Nadel hunderte von Löchern hat. Man kann sie nicht einmal sehen, sie sind so klein. Und es fließt so schnell wie ein Schnellgießer. Und es hat die Größe des Standards. Und es lässt kein Sediment durch und beschädigt den Korken fast nicht. Und so ist es ist eine sehr schöne Nadel. Sie ist nur sehr teuer für uns herzustellen. Also ist es, wir machen nicht viele.
Das Handling an sich ist ja eigentlich recht einfach, recht überschaubar. Einmal gezeigt, versteht es jeder. Aber was sind die größten Fehler, die man eigentlich machen kann?
All Coravans should be washed.
Alle Coravans sollten gewaschen werden. Also
ich denke, das ist einer der großen, großen Fehler, den Menschen machen können, dass sie es nicht waschen.
Das ist heißes Wasser und nichts. Das ist alles, was sie brauchen. Es sei denn, sie besitzen es schon lange und haben es nie gereinigt und züchten Chateau Musars, Bretter Nomizers im Inneren ihres Coravin. Dann gießen sie Wodka hinein, um alles abzutöten. Töten sie alle Hefen, die dort wachsen, und reinigen sie dann mit Wasser. Also heißes Wasser unter dem Wasserhahn, es ist wasserdicht. Sie müssen es nicht auseinandernehmen. Gießen sie es einfach durch den Ausguss. Es reinigt das Ventil und die Nadel.
Wir drücken den Auslöser sehr schnell, sehr kurz, direkt bevor wir die Nadel durch den Korken des nächsten Weins stechen.
Und was das bewirkt, ist, dass es jeglichen Wein
im Inneren der Nadel herausdrückt. Es drückt jegliche Luft im Inneren der Nadel heraus, um sicherzustellen, dass nur Argon darin ist. Denn was auch immer in der Nadel ist, ist das Erste, was in die Flasche gelangt.
Und Sie möchten nicht, dass Ihr letzter Wein in Ihren nächsten Wein injiziert wird.
Und so ein kurzer Druck auf den Auslöser, kurz bevor Sie die Nadel durch den Korken schieben. Das ist das Reinigen und dann der Keller. Viele Leute denken, dass eine Coravin-Flasche aufrecht stehen muss. Irgendwie denken sie, dass Argon gegen Licht, Hitze und Vibrationen schützt. Das tut es nicht. Und so lehre ich die Leute mit allen Coravin, Timeless, Sparkling, Pivot. Es hält länger auf der Seite, im Dunkeln, in der Kälte. Genau wie sie ihre edlen Weine zu Hause in einem Weinschrank lagern würden. Der beste Weg ist zu behalten.
It lasts longer on its side, in the dark, in the cold. Just like you would store your fine wines at home in a wine cabinet.
Gibt es einen Unterschied im Reifeverhalten der Weine, wenn ich einmal einen Wein aus der Flasche mit Coravin entnommen habe und die entnommene Flüssigkeit eben mit Argongas ersetzt habe? Was macht das Argongas? Macht es den Wein tot oder lässt es ihn normal weiterreifen?
Ages just like normal wine.
Nein, ältert wie normaler Wein. Und das ist der Grund, und wir haben 5-jährige Blindverkostungen gemacht.
Mit Burgunderproduzenten, mit Bordeauxproduzenten, mit kalifornischen Produzenten. Bis zu 8 Jahre in Kalifornien, kein Unterschied in den Weinen. Das bedeutet, sie entwickeln sich auf die gleiche Weise.
Wie? Es ist nicht die Menge an Wein, die sie entnehmen. Es ist die Anzahl der Male, die sie falsch auf den Wein zugreifen. Je häufiger sie durch den Korken mit einem schmutzigen Coravin zugreifen oder mit einem, bei dem sie es nicht gereinigt haben, bevor sie die Nadel durchstoßen, desto mehr Schaden fügen sie dem verbleibenden Wein zu. Wenn Sie Coravin gut verwenden, es am Ende des Abends reinigen und einen kurzen Druck ausüben, bevor Sie die Nadel durchstechen, können Sie bis zum letzten Glas gehen und es Jahre später wieder trinken.
Und es entwickelt sich auf die gleiche Weise. Das ist auch der Grund, warum wir den Wein auf der Seite lagern. Wenn Sie an den Wein in einer vollen Flasche denken, berührt Luft den Korken, der Korken berührt den Wein. Das ist die Umgebung, in der er sich entwickelt.
Mit Coravin, wenn Sie den Wein auf der Seite lagern, ist es dasselbe. Luft berührt den Korken, Wein berührt den Korken von innen.
Als ob es eine volle Flasche wäre. Das Problem beim aufrechten Lagern ist, dass Argon den Korken berührt und Luft den Korken von außen berührt.
Ich denke, das führt zu einer anderen Entwicklung des Weins. Ob es mit einem Korken und Timeless ist oder ob es Pivot oder Sparkling ist.
Und dann habe ich ein Bild auf meinem Handy von diesem wunderbaren Sommelier in Schweden, der während einer Masterclass-Veranstaltung ein Event abhielt und er hat diese Weinbar. Und er hat Coravin und er hat so 80 Weine im Glas. Und ich sagte, wenn Sie Ihren Coravin noch nie gereinigt haben, gießen Sie Wodka durch den Ausguss. Und während ich meine Rede halte, drehe ich mich um und er gießt Wodka in seinen Coravin.
Es ist also schwierig, Menschen beizubringen, wie man ein neues System benutzt, das sie noch nie zuvor verwendet haben. Daher muss man die Anweisungen richtig geben, aber man muss auch erkennen, dass in einem Restaurant oder Weinbar das Personal wechselt.
Und jetzt gibt es eine Coravin-Liste. Und es gibt niemanden, der ursprünglich den Coravin gekauft hat. Die Anleitungen wurden weggeworfen. Ja. Es gibt wirklich gute Sachen auf Coravins Website und auch auf YouTube, wie man Coravin am besten benutzt, von mir und meinen Nutzern auf der ganzen
Coravins Website und also on YouTube on how to best use Coravin. By me and by users.
Apropos benutzen. Der Coravin Sparkling fasziniert unglaublich viele Weingenießer oder Restaurateure oder Sommeliers, aber kaum jemand weiß, wie man ihn richtig benutzt. Magst du mir das kurz erklären?
We're different from other stoppers. And that means that you must cut.
Wir sind anders als andere Verschlüsse und das bedeutet, dass Sie die Folie schneiden müssen, die normalerweise den Korken bedeckt. Sie müssen sie eine Fingerbreite unterhalb des Glasflansches schneiden, dass der Draht herumgeht. Also eine Fingerbreite, ungefähr 4 oder 5 Millimeter darunter. Wenn Sie etwas über dieser Flansch lassen, dann wird es undicht. Es wird Flüssigkeit austreten, es wird Gas austreten. Daher ist es sehr wichtig, das zu schneiden. Ein paar der Flaschen, bei denen wir auf dieses Problem gestoßen sind. Und dann Dom Pérignon. Es ist berüchtigt, herausfordernde Folie. Einzigartig nenne ich es. Nicht schrecklich, einzigartig. Es gibt ein großartiges Video online, wie man Dom Pérignon öffnet und die Folie schneidet. Sie machen es so, dass Sie, anstatt die Folie abzuziehen, bevor Sie den Drahtkorb öffnen, den Drahtkorb mit intakter Folie öffnen und dann benutzen Sie den unteren Teil des Drahtes, um die Folie zu schneiden.
Und es funktioniert tatsächlich extrem gut.
Ich habe es auf Instagram gepostet. Es ist vielleicht auf YouTube.
I posted it on Instagram. It's maybe on YouTube.
mit jeder einzelnen Flasche. Röderer Kollektion 246. Hältst du 249 Jahre pure Champagnerkompetenz in den Händen. Und das auf die charmanteste Art der Welt. Lass uns gemeinsam in dieses goldene Wunder eintauchen. Du und ich und die Flasche, die Geschichte schreibt. Das Haus Louis Röderer existiert seit 1776. Also älter als die meisten Staatsverträge und deutlich stabiler. Seitdem ist es familiengeführt. Mittlerweile in der 7. Generation. Und mit Frédéric Rousseau haben sie einen Mann am Ruder, der Champagner im Blut hat. Und das wesentlich edler, als du je im Hals hattest. Mit der Kollektion 246 hältst du die 246. Assemblage seit der Gründung in den Händen. Ja, die zählen wirklich jede einzelne Ernte mit. Penibler als ein Schwabe beim Sparen. Kollektion 246 basiert auf einem sehr schwierigen Jahrgang. Dem Jahrgang 2021. Wir hatten Regen, wir hatten Frost, wir hatten Chaos. Doch Röderer macht daraus Gold, wenn sie besser sind als das Wetter. 55% stammen aus dem Jahr 2021, 35% stammen aus der Reserve Perpetuelle. Das ist ein ewiges Solera-Verfahren aus dem Jahr 2012. Und 10% sind Eichenfassreserven. Also man trinkt flüssige Zeit. 41% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 24% Meunier. Ein Trio, das harmoniert statt zu streiten. Und wenn du ihn dann endlich im Glas hast, dieses strahlende Gold mit smaragdgrünen Reflexen, als hätte jemand Sonnenlicht eingefangen und freundlich gebeten, bleib hier. Riech mal, die Nase. Zarte Mirabellen, Zitronentart, Jasmin, Akazie. Ein ganzer Obstgarten im Frühjahr. Ja, im Frühjahr. Also frisch, lebendig und trotzdem sehr präsent. Und dazu diese feine Rauchnote aus der Reserve Perpetuelle. Wie ein kleines Lagerfeuer im Glas, nur ohne Marshmallows. Spürst du die Kreide? Die Salinität? Das ist die Côte Blanc, die dir elegant ins Ohr haucht. Bonjour, ich bin Grand Cru. Röderer verfügt über 244 Hektar eigene Weinberge. 70% Grand und Premier Cru. Andere träumen davon. Und dann am Gaumen, diese reife Frucht. Zarte Mirabellen, wie der Pfirsich und diese ganz feine Zitronenschale. Wie ein Kuss, der wirklich weiß, was er tut. Die Säure tanzt Tango. Weich, präzise. Und ja, an der Säure erkennt man die Qualität. Dosage 7 Gramm. Quasi Diät, aber mit echtem Geschmack. Und unter anderem eine leichte Malo verleiht ihm diese wunderbare Cremigkeit. Röderer arbeitet als erstes Haus biodynamisch in Permakultur. Und ja, sie pflügen auch mit Pferden. Nicht, weil Traktoren den Reben zu laut werden, sondern weil sie immer einen Schritt weiter denken. Sie besitzen den größten Bio-Weinberg in der Champagne. Und das, während andere noch von Nachhaltigkeit reden, lebt Röderer sie. Und wenn du jetzt nochmal reinriechst, dann spürst du sie. Diese leicht gerösteten Haselnüsse. Dieses zarte Brioche. Diesen Hauch Jod. Reduktion in absoluter Perfektion. Und dann der Abgang. Endlos. Lang. Mineralisch. Und 5 Minuten später denkst du immer noch, wow. Die Kollektion ist der Nachfolger des berühmten Brut Premier. Nur ehrlicher, mutiger, besser. Spür die Perlen. Fein wie Seidenfäden, nicht diese groben Partyblasen, wie in vielen anderen Schaumweinen. Kollektion ist Freiheit, sagt Rousseau. Und du schmeckst genau das. 2021, das Katastrophenjahr. Röderer macht daraus einen der besten Multi-Vintage überhaupt. Der hohe Chardonnay-Anteil lässt die Kollektion fast wie ein Blanc de Blanc schweben. Kreide, Salz, Leichtigkeit. Man spürt das Kribbeln. Genau das macht die Kollektion 246 zu einer stillen Verführung. Röderer exportiert in über 100 Länder und bleibt familiengeführt. Das ist wie ein Brand, nur mit Charme. Und natürlich kann man diesen Schaumwein auch weglegen. Also 10, 15 Jahre spielend. Aber warum lange warten? Jetzt trinken, das Leben ist schließlich jetzt. Und wenn einer Wein machen kann, dann definitiv die Familie Rousseau. Sie verfügen über einige Weingüter, also wie Pichon Lanville, Deutz, Ramos Pinto. Doch Röderer bleibt das Herzstück. Denn hier küsst Tradition die Kreativität. Das ist kein Champagner, das ist ein Erlebnis, eine Liebeserklärung in flüssiger Form. Danke für dieses Meisterwerk. Danke für dieses so besondere Champagner-Erlebnis. Für die Louis Röderer Kollektion 246. Dem Hause Louis Röderer und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und irgendwie würde euch wahrscheinlich irgendwas fehlen, wenn schon alles erfunden wäre. Daher habt ihr ein neues Baby, von dem ich gehört habe, namens Vinitas. Es ist, soweit ich weiß, noch nicht auf dem Markt, aber es ist durchaus schon präsent. Was hat es damit auf sich?
It's somewhat on the market.
Okay.
Vinitas, es ist etwas auf dem Markt. Vinitas befindet sich in der Beta-Testphase. Und Vinitas ist ein neues System, das es ihnen ermöglicht den Handel Fachleuten.
Nicht für einen Verbraucher. Es ist das Erste, was wir gemacht haben, das nicht für einen Verbraucher gedacht ist.
Es ist die kleinste Abfüllanlage der Welt. Es nimmt Wein aus einer anderen Flasche, einer 750, einer Magnum Imperial, einem 5 Liter. Es nimmt Wein aus einem Fass, nimmt Wein aus einem Tank und kann ihn in 100 Milliliter Probenflaschen umwandeln, die eine einjährige Haltbarkeit haben und denselben Geschmack wie die Originalflasche. Also sind wir sehr gut darin, Wein ohne Kontakt mit Luft zu übertragen. Viele Leute wollten Proben und Verkostungen machen.
Ich hatte einen australischen Produzenten, der sagte, ich schicke eine Flasche nach Großbritannien, um sie in einem Weinladen zu verkosten. Sie trinken 50 Milliliter und werfen den Rest weg. Es ist eine Verschwendung des Weins, denn sie hätten ihn 15 Personen servieren können.
Aber stattdessen haben sie es einem serviert. Es ist eine Verschwendung des CO2-Fußabdrucks.
Wir haben Coravin Vinitas entwickelt, um kleine Probeflaschen mit guter Haltbarkeit schnell und bequem herzustellen. Es ist eine Maschine in der Größe einer Mikrowelle. Sie funktioniert mit Gas, das man selbst von einem Gasanbieter kauft, nicht von uns. Und unsere kleinen Flaschen, die Frische garantieren.
Interessanterweise haben wir 20 Maschinen hergestellt. 10 davon sind auf dem Markt und wir haben sie in verschiedenen Segmenten des Marktes. Ein Weinladen in Australien, ein paar Winzer in Europa und Kalifornien, ein wunderbares Restaurant, eine Weinbar in München,
Weinschulen in Kalifornien und Hongkong. Und so schauen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten an, wie Proben im Markt verwendet werden können, um den Menschen zu ermöglichen, Wein zu genießen. Und so war ein Grund, es zu erfinden, selbst Coravin zu verwenden, um Wein aus dem Glas zu trinken, das Glas aus einer Flasche zu kaufen. Man muss die ganze Flasche kaufen.
Mein Traum war, dass man zu einem Weingut gehen und deren gesamte Auswahl in 100 Milliliter kaufen könnte.
Und das mit nach Hause nehmen. Und sie probieren, wann immer sie wollen.
Und die Flaschen kaufen, die sie möchten.
Oder du könntest einem Freund eine schicken und er könnte probieren.
Ich würde es lieben, wenn ein Weinladen Wein im Glas verkaufen könnte.
Nicht nur flaschenweise. Und so war Vinitas mein Weg, in diese Richtung zu gehen. Die Dose ist ein wunderbarer Getränkebehälter. Sie wiegt nichts. Sie ist vollständig recycelbar. Also liebe ich die Idee von Wein in Dosen. Sie können eine Einzelportion Wein kaufen. Sie haben Schwierigkeiten mit Dosen in Bezug auf die Haltbarkeit. Und sie haben Schwierigkeiten mit Dosen bei bestimmten Weinen, weil die Säuren und der Schwefel mit den Materialien interagieren können.
So würde Vinitas verschwinden, wenn die perfekte Dose entwickelt würde.
Und so bin ich interessiert, ist Vinitas der richtige Weg? Kann ich eine Maschine bauen, die kostengünstig, schnell und perfekt ist, die 100 Milliliter oder 125 oder 175 produziert? Denn wir könnten mit derselben Maschine verschiedene Größen herstellen oder 50 Milliliter, welches Volumen auch immer sie verkaufen möchten.
Oder kommt die Dose und wird sie funktionieren?
Und werden die Leute ihm vertrauen? Also ich möchte an der Spitze der Wine-Service-Innovation stehen.
Und ich denke, der letzte große Schritt ist Wein im Glas, der im Einzelhandel verkauft wird.
And I think the last great step is Wine by the glass sold in retail.
Und ich muss gestehen, ich durfte meine eigenen Erfahrungen mit Vinitas machen. Durch einen gemeinsamen Bekannten und Freund Justin Leone von Sticking Stones in München, der mir, ich denke, es war früher diesen Jahres, eine kleine Flasche überreicht hat. Es war ein 82er Chasplin, abgefüllt vor, wahrscheinlich, er meinte, anderthalb, vielleicht sogar 2 Jahren. Und ich war überrascht, welche enorme Qualität dieser Wein noch hatte. Also dieser eigentlich schon gereifte, zerbrechliche, 30 Jahre alte Wein in so einer kleinen Flasche weit über ein Jahr, ich will mich nicht aufs Datum festlegen, abgefüllt und noch so intakt, ich war beeindruckt. Er war nicht mehr wirklich völlig akkurat präsent, was man auch nicht erwarten kann, aber der Wein war noch völlig intakt und wunderbar trinkbar. Daher vielen lieben Dank. Zum einen an euch und natürlich auch an Justin für dieses Erlebnis.
While we are well, crazy, wonderful people like Justin are pushing the edge.
Yeah.
Well, und während wir nun verrückte und wunderbare Menschen wie Justin an die Grenzen gehen, Obey treibt in Bordeaux die Grenzen voran. Cheretto geht in Italien an die Grenzen und die Familie Mondavi geht in Kalifornien an die Grenzen mit dem, was möglich ist. Und Langtons in Australien geht an die Grenzen, wie es in einem Einzelhandelsgeschäft genutzt werden kann. Und dann haben wir im Vereinigten Königreich ein Zentrum und alle schicken ihre Weine dorthin und dann versenden sie es an jeden. Also lernen wir, wie sich die Branche mit dem Sampling verändern wird und was möglich ist, und gleichzeitig verfeinern und verbessern wir zu Hause die Maschine und das Glas und insbesondere die Materialien des Verschlusses. Und so ist dies ein, da wir Corvin Sparkling haben, haben wir Pivot, wir haben Schraubverschluss für Timeless. Wir sind Materialexperten und daher verwendet Vinetos ein spezielles Material, um die Flasche zu verschließen. Und wir haben viel an der Weiterentwicklung dieses Materials gearbeitet. So finden wir jetzt neue Materialien, die sehr lange in der Konservierung halten und keinen Einfluss auf den Geschmack des Weins haben. Und das gibt mir die Möglichkeit zu sagen, hey, wir werden dieses Material nehmen, wir werden zurück zu Sparkling gehen, wir werden zurück zu Pivot gehen, wir werden zurück zu Screwcap gehen
und diese noch länger haltbar machen.
Back to Pivot, we're going to go back to Screwcap and make those last even longer.
Was hindert euch an der Weiterentwicklung? Ist es fehlende Materialkreativität oder fehlende Materialverfügbarkeit? Oder ist der Markt vielleicht noch gar nicht so weit? Also stehen die Märkte noch gar nicht zur Verfügung? Oder möchte der Markt vielleicht auch gar nicht das bezahlen, was so ein Gerät kosten würde und was normalerweise diese Technik kosten würde? Wo sind die Probleme, um dieses ganze Radkurve weiterzudrehen?
It's the market. I want to see the market.
Es ist der Markt. Ich möchte die Märkte sein. Justin hat gerade eine neue Maschine bekommen. Ich werde ihm neues Glas schicken. Ich möchte sehen, wie weit es gehen kann. Wird ein weiteres Restaurant nach dem gleichen fragen? Wir haben gerade unsere erste Anfrage von jemandem erhalten, der das machen möchte, was Justin macht. In Berlin. Und so möchte ich die Entwicklung beobachten und sehen, für wen mache ich das? Mache ich es für das Weingut? Mache ich es für die Restaurantweinbar? Mache ich es für den Weinladen?
Mache ich es für einen Vertrieb? Für wen mache ich das? Und dann, wenn ich es für, kann ich eines machen, das für alle funktioniert? Oder wie wir es mit Corvin machen? Oder muss ich eines machen, das spezifisch für jeden der Märkte ist? Und so muss ich lernen. Es hat 8 Jahre gedauert, um Schaumwein zu machen. Es hat 11 Jahre gedauert, um Timeless zu machen. Ich bin seit 2 Jahren mit Vinetus auf dem Markt. Ich muss von meinem Kunden lernen.
Kurze Zwischenfrage. Muss man bei Vinitas die komplette Flasche öffnen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Wir haben es auch mit einem standardmäßigen Timeless-Aufsatz gemacht, sodass man die halbe Flasche einschenken kann. Und wir machen spezielle Vorrichtungen für 5 Liter.
Und spezielle Vorrichtungen für Fass und Tank.
Ja, es ist eine sehr innovative Phase davon. Also werde ich weiterhin mit dem Team unsere Kernlinie weiterentwickeln, die jetzt Timeless, Pivot und Sparkling umfasst. Und dann betrachten wir Vinitus als einen ganz neuen Markt. Verkauf von Wein für weniger als $7.50. Wie werden wir das machen?
Sich so sehr verändern, fast alles verändern, die Gelegenheit.
Opportunity. Opportunity. Wow.
Coravin ist ein Gerät für die Praxis, für den Gebrauch, für Sommeliers, für Weinliebhaber. Doch was sind die größten Fehler, die man damit machen kann? Also losgelöst davon, das Gerät nicht zu reinigen, beziehungsweise die Nadel nicht auszuwaschen.
Wasting gas.
Okay.
Gib mir kein extra Geld. Sparkling wird nur am Ende der Nacht. Du musst nicht zwischen den Gläsern aufladen. Halte den Wein einfach sehr kalt dazwischen. Das ist großartig. Das ist ein großer Fehler, Gas zu verschwenden. Und Timeless Malt, bitte gehen Sie zu YouTube oder Coravin.com oder Coravin.de. Schauen Sie sich das Video an, wie man das Beste aus jeder Kapsel herausholt, und üben Sie diese Technik. Es wird Ihnen 5 oder 8 Gläser mehr pro Kapsel bringen. Das ist viel. Also folgen Sie dieser Technik.
Das sind die 2 großen. Der drittgrößte ist, nicht genug großartige Weine im Glas anzubauen.
Denken Sie nicht, dass Coravin nur für ikonische Weine ist. Nicht nur für Chateau de Chem und Chateau Latour und Egon Müller und Keller, und es ist nicht nur für diese. Es kostet nur 17 bis 27 Cent pro Glas. Öffnen Sie Weine aus Santorin für Ihre Gäste. Öffnen Sie Weine aus verschiedenen Regionen, die Sie normalerweise nicht probieren würden, um sie glasweise zu kaufen. Servieren Sie Sake unter Pivot glasweise.
Das Ziel als Sommelier ist die Erfahrung.
Und Wein ist die Art, wie Sie diese Erinnerung formen.
Unser menschliches Gedächtnis basiert zuerst auf Geruch, dann auf Geschmack und dann auf Klang, richtig? Und so sind Geruch und Geschmack große Teile unseres Gedächtnisses.
Ja.
Und so, wenn ein Sommelier die Chance hat, jemandem einen unerwarteten Geruch und Geschmack zu hinterlassen, den sie mögen, werden sie es mit dem Restaurant verbinden und sie werden es mit der Person verbinden, mit der sie zusammen waren und sie werden sich erinnern.
Jellyfish.
Hier in Hamburg schenkte mir meinen ersten Geschmack von Jacquesson ein.
Das Beste. Ich habe es noch nie probiert. Wie viel hast du? 225. Willst du das von ihm kaufen?
Also, das war 2013. Das ist lange her. Und ich habe keinen Champagner getrunken. Und sie goss mir meinen ersten Schluck Jacquesson ein. Ich dachte, wow, ich erinnere mich an den Abend. Ich erinnere mich an den Sommelier. Sie war wunderbar. Ich erinnere mich an das Essen. Ich erinnere mich an das Fenster vorne bei Jellyfish. Ich erinnere mich an die Glasschale, in der sie das Essen servierten. Ich erinnere mich an die Person, mit der ich dort war. Und es war wegen dieses Weins und wegen der Kreativität des Sommeliers und so. Das ist es, was du hast. Die Erinnerung ist deine Wahrnehmung der Zeitdauer hängt von der Dichte neuer Erfahrungen ab. Und je weniger dicht die neuen Erfahrungen sind, desto mehr Zeit vergeht. Und so, wenn du ein Kind bist, ist alles neu und die Zeit vergeht langsam. Und wenn du älter wirst, gerätst du in einen Trott, du machst immer dasselbe und die Zeit vergeht wie im Flug. Und deshalb schätze ich Wein und einen Sommelier und ihre Erfahrung so sehr, weil sie mir helfen, die Zeit zu erweitern. Sie geben mir mehr Erinnerung, mehr Zeit, indem sie dieses unvergessliche Erlebnis schaffen. Und bitte servieren Sie nicht nur die ikonischen Weine, die sind großartig. Aber denken Sie an Weine, die Sie lieben, die schwer zu verkaufen sind, und öffnen Sie sie, um sie glasweise zu verkaufen. Und vielleicht verwenden Sie Corbin für die erste Flasche und vielleicht merken Sie, dass Sie sie schnell verkaufen können und es nicht brauchen. Und das ist großartig. Aber das ist, was ich als Kunde erleben möchte.
Was ist Wein für dich in einem Wort?
Was ist Wein für mich
in einem Wort?
Freude.
Wow. Freude ist großartig, weil man hat das Gefühl, dass du es genauso empfindest. Genauso das spiegelst du. Was war für dich der freudigste Moment und auf der anderen Seite vielleicht der enttäuschendste oder traurigste Moment im Zusammenspiel mit Coravin?
Oh, mit Coravin.
Ich meine, der erstaunlichste, Justin Leonis, Petantras, servierte mir 2004. Domaine Romanée Conti im Glas. Ich hatte es noch nie gehabt und ich hatte es noch nie probiert.
Und, wissen Sie, Sie haben einen großartigen Wein wie diesen und Sie wissen nicht, ob es sich in Ihrem Kopf lohnt.
Und vielleicht ist es nicht das Wert, was Sie verlangen, aber es ist sicherlich etwas Besonderes, das werde ich nicht vergessen.
Aber ich denke, bei diesem Wein kann man nicht erklären, warum er besonders ist. Man fühlt einfach, warum er besonders ist.
Diese Weine haben Gefühle.
Es ist einzigartig, es schmeckt nicht wie irgendetwas anderes. Und das ist, denke ich, diese Erfahrung. Und dann fanden Sie eine Menge Wein unter einem tschechischen Schloss, Schloss Bechow. Und tatsächlich war Justin im Raum. Und ich war mit meinem Freund Andreas Wiekow beim Master of Wine. Und wir wurden gebeten, einige der Weine, die sie gefunden hatten, zu validieren, weil sie sie versteigern wollten. Und sie waren dort in den 40er Jahren von einem Belgier vergraben worden, als er vor den einmarschierenden Russen floh. Und eine der Flaschen war ein 1899 Coton Rouge von einem Produzenten, der nicht mehr existiert, von Reben, die durch die Reblaus vernichtet wurden. Und drei Flaschen desselben Weins baten sie uns zu Coravin. Und sie waren in perfektem Zustand. Sie waren rot und, wissen Sie, rubinrot. Und sobald es aus dem Coravin ins Glas kam, konnte man es Meter entfernt riechen. Also es war ein schockierend köstlicher und brillant duftender Wein. Das ist eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Es gab 1892, 96 und 99 Chateau Liquem. Ich erinnere mich nicht, wie sie schmeckten. Ich erinnere mich an diesen 1899 Coton Rouge. Und das war eine unglaublich besondere Erfahrung. Negative Erfahrung? Weißt du, es ist nicht der leidenschaftliche Gegner von Coravin, der eine negative Erfahrung ist. Denn aus dieser Leidenschaft lerne
ich. Aber das sind alles Positivbeispiele und mittlerweile bin ich ja selber sehr überzeugt davon. Aber es muss auch Kritiker geben, es muss auch irgendwelche Kontra geben. Ich meine, jede Sache hat einen Haken. Wo ist bei Korova der Haken?
Yeah, do they have arguments? I mean,
ja, haben sie Argumente? Ich meine, es gibt zwei Argumente. Erstens, es funktioniert nicht. Und zweitens, es bricht die Tradition. Es kann nicht so gut funktionieren, wenn man es sauber und klar hält. Und so sind meine schlimmsten Erfahrungen, wenn ich jemandes schöne Flasche beschädige. Sie haben Korovin nicht richtig benutzt, was bedeutet, dass ich sie in meinen Anweisungen nicht richtig unterrichtet habe. Und sie haben einen Wein ruiniert, der ihnen wichtig war. Das ist aus meiner Sicht eine schreckliche Sache, weil jeder Wein etwas Besonderes ist. Also hasse ich das als etwas, woran ich beteiligt war. Es ist wie in der Medizin. Wenn man ein neues medizinisches Gerät entwickelt, man muss klinische Studien durchführen. Und wenn man diese klinischen Studien durchführt, liegt man beim ersten Mal nicht richtig. Und wenn jemand aufgrund ihres Geräts erneut operiert werden muss, nehme ich das sehr ernst. Und so, wissen Sie, entwerfen Sie neu, bauen Sie neu, schulen Sie neu. Machen Sie alles neu, um sicherzustellen, dass es nicht wieder passiert. Und Ihr Ziel ist es, indem Sie das tun, jeden Fehlermodus zu eliminieren. Und so ist es nur gut. Und bei Korovin fühle ich mich genauso. Es ist meine Verantwortung, hinauszugehen und andere zu schulen und zu lehren, damit alle Wein richtig konserviert wird.
Und da ist eine unglaubliche Selbstlosigkeit eines Patienten, der sich anmeldet, um die erste Person zu sein, die eine neue Behandlung erhält. In einer klinischen Studie. Ich meine, das erfordert Mut. Wir bemühen uns sehr, es so perfekt wie möglich zu machen. Jeder tut das.
Und man hat nie völlig recht. Und so gibt es nur sehr wenige Geräte, die keine zweite Generation haben.
Und also wissen Sie, das Einzige, was man falsch machen kann, ist nicht aus dem Fehler zu lernen. Und so lerne ich aus meinen Fehlern. In der Medizin lerne ich aus meinen Fehlern bei Corbin. Und das Ziel ist immer, besser zu werden, um alle Fehler zu eliminieren. Aber trotzdem, am Anfang, weißt du, machst du Fehler. Und so versuchst du, sie, wenn möglich, so schnell wie möglich zu beseitigen.
Dann gibt es vielleicht keine schrecklichen oder keine katastrophalen Erfahrungen, die du mit Korova gemacht hast, aber gibt es vielleicht eine lustige Situation, die du mit Korova gemacht hast, die du erleben durftest?
Ja, sicher. Wie wäre es damit?
Ich zeige Korovin Timeless zum ersten Mal in den gesamten Vereinigten Staaten. Nach 6 Wochen Reisen durch die USA lande ich in Los Angeles und komme in diesen Weinladen. Und da ist dieser eine Typ, der sagt, ich liebe Korovin. Lass mich dir zeigen, wie ich es benutze. Und er nimmt 3 verschiedene kalifornische Produzenten in sein Glas und schenkt 1/3 eines Glases von einem Produzenten ein. 1/3
einem anderen und 1/3 von einem weiteren. Er sagt, ich finde diese Mischung am besten. Und es erinnert mich an Rudy Kernowine, der Typ, der Domaine Romanée Conti und andere Weine gefälscht hat. Ich habe einen Rudy Kernowine Wein getrunken. Er war sehr gut.
Ich meine, er weiß, was er tut. Also, weißt du, ich habe das angeschaut und dachte, oh, okay, weißt du, ich habe das noch nie gemacht. Ich mache das nicht zu Hause, aber ich verstehe und, weißt du, also, ich liebe die Kreativität von
einige der Produzenten und einige der Konsumenten. Und wer soll ihm sagen, dass er etwas falsch macht?
Er kann tun, was er will, aber das war sehr lustig. He's doing something wrong.
Yeah. He can do what he wants. But that was very funny. I was not expecting that.
Eine Frage, die ich ganz spannend finde. Wie oft kann man eine Nadel in einen Korken von einer derselben Flasche stecken?
Depends on your technique and it depends on the cork.
Okay.
So as long as you use the right technique.
Solange du die richtige Technik verwendest. Ich habe 24 Zugriffe in ein Magnum gemacht.
Das ist mein Maximum.
Es gibt eine Flasche, bei der ich mehr gemacht habe.
War die Flasche leer oder war der Korken?
Nein, ich war bei vielleicht 3 Gläsern, 2 Gläsern. Ich nahm kleine Mengen. Es war ein Test, um diese Frage zu beantworten.
Und ich habe 2 Jahre gewartet und dann habe ich blind gegen das Magnum verkostet und sie waren gleich.
Also die richtige Technik, der richtige Korken, dann passt es. Alter Korken kann nicht so viele Zugriffe aushalten. Ich würde einen alten Korken nicht mehr als 4-mal anstechen.
Sie sind einfach weniger elastisch. Sie dichten nicht so gut ab.
Alt, 1980er, 1970, 30 Jahre alt, je nach Korken, richtig?
Die Qualität des Korkens, die Lagerbedingungen einen großen Unterschied machen können.
Also teste ich jede Flasche. Ich lege meine Hand um den Flaschenhals, setze meinen Daumen auf den Korken und drücke nach unten. Wenn sich der Korken nicht bewegt, ist er in ziemlich gutem Zustand.
Und die Stopfen, wie oft kann ich die verwenden?
Der Korovin-Schraubverschluss 50 Mal.
Ja.
Bevor Sie einen neuen brauchen, einfach zwischen den Flaschen waschen. Die Metallkapseln sind recycelbar. Bitte recyceln Sie sie in Ihrem Metallrecyclingstrom. Und das ist, ich wollte nicht Millionen von Kapseln schaffen, die den Boden verschmutzen. Das Metall ist wertvoll, also bitte recyceln.
And so that's, I didn't want to create millions of capsules that litter the ground. So the metal is valuable, so please do recycle.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also die Stopfen sind mindestens 50 Anwendungen lang verwendbar, teilweise bis zu 100. Die Kapseln sollten recycelt werden und sind auch recycelbar. Was ist mit den Nadeln? Haben die eine bestimmte Lebensdauer, also 1, 2, 3 Jahre? Oder wonach richtet sich das da?
It's not years, it's number of uses, up to 1,000 uses with a needle, and then it'll become harder to push the needle.
Du, es sind nicht Jahre, es ist die Anzahl der Anwendungen, bis zu 1,000 Anwendungen mit der Nadel, und dann wird es schwieriger, die Nadel durch den Korken zu stechen. Du kannst es weiter benutzen, aber die Kraft, die zum Einführen benötigt wird, wird einfach größer.
Und so, eine neue Nadel macht ihr Leben viel besser, leider nicht recycelbar. Sie ist scharf, wirf es weg.
Und der Korova, also das Gerät selber, wie lange ist das haltbar und ist das recycelbar?
Korovin an sich, das Plastik und daher potenziell recycelbar. Also mein Ziel mit Korovin ist, dass es nie kaputt geht, also bitte werfen Sie es nicht weg.
Und wir haben eine Rücklaufquote von weniger als 1%. Also, und ich habe das ursprüngliche Korovin immer noch in Restaurants gesehen.
Und das ist 10 Jahre alt. Also Korovans sind sehr langlebig gebaut. Der beste Weg, etwas umweltfreundlich zu machen, ist, es so zu gestalten, dass es ewig hält.
Ich bin hier in Deutschland. Ich war in Frankreich, ich war in Schweden, ich war im Vereinigten Königreich, ich war in Japan, ich war in Korea dieses Jahr, weil ich mit all unseren Nutzern sprechen wollte, und überall in den Vereinigten Staaten und fragen, was sind die Dinge, auf die Sie stoßen, die Sie nicht mögen? Was sind die Dinge, die Sie aus dem System wollen? Wissen Sie, wie gehen Sie mit dieser Situation um? Wie gehen Sie mit jener Situation um? Was können wir besser machen? Und der Kunde erzählt mir die Probleme, die Sie haben. Und ich formuliere das Problem so um, wie ich es verstehe, nämlich als ein Bedürfnis. Ich brauche das, und sobald ich ein gutes Verständnis für das Bedürfnis habe, kann ich eine Erfindung gestalten.
Manchmal ist es innerhalb von 24 Stunden, weil es ein so einfaches Bedürfnis ist und ich eine Zeichnung skizzieren kann und meine F&E-Abteilung beginnt. Manchmal ist es komplexer und wie Vinatus aus einem komplexen Satz von Bedürfnissen entstand.
Der kostengünstige Teil der Innovation ist am Anfang,
um das Problem des Kunden wirklich zu verstehen und was die beste Lösung für das Problem des Kunden ist. Viele Menschen finden zu schnell eine Lösung und dann springen sie und gehen. Und alle Kosten kommen danach. Und dann merken sie, dass sie das Bedürfnis nicht wirklich erfüllt haben. Und das möchte ich nie tun, also möchte ich zuerst mein Verständnis optimieren und dann handeln.
Gib mir noch 1 oder 2 Jahre und dann werden wir etwas Neues zu besprechen haben.
Eine Erfindung ist nicht nützlich, wenn sie nicht genutzt wird. Und das ist eine sehr einfache Aussage, aber sie ist sehr wahr. Und ich bin sehr glücklich, dass Korovin so viel genutzt wird. Still sparkling und pivot. Zeitlos, zeitlos, pivot und sparkling ist das. Und jetzt mit Vinatus. Also ich bin sehr glücklich, als Erfinder, Unternehmer, so viele Menschenleben mit so vielen verschiedenen Weinen berührt zu haben.
And it's a very simple statement, but it's very true. And I am very happy that Korovin is used as much as it is. Still sparkling and pivot. Timeless pivot and sparkling as those. And now with Vinatus. So I'm very lucky as a inventor, entrepreneur, to have touched so many people's lives with so many different wines. It's a good life.
Und ich bleibe dabei. Es ist einer der herzlichsten Menschen dieser Weinwelt. Unglaublich, dass er auf der einen Seite ein Gerät erfunden hat, was so vieles verändert hat. Dass er dank seines Korova-Systems so vielen Menschen auf der einen Seite Zugang zu Weinen ermöglicht, verschafft hat, die sich sonst niemals leisten könnten. Und dass er auf der anderen Seite Weinkarten verändert hat. Es gibt so viele Weinkarten, wo großartige Weine beim Glas angeboten werden. Was früher undenkbar wäre. Oder man hat einfach minderwertige Qualitäten bekommen, die dann halt schon 3, 4, 5 Tage offen waren. Dank Korova ist sowas möglich. Dass er so vielen Weinliebhabern zu Hause die Möglichkeit dank seines Systems schenkt, eine eigene Weinbar zu haben. Also jeden Tag so viele Weine unterschiedlichster Art zu probieren. Und das finde ich so großartig, dass er weiterstrebt. Dass er versucht, Sachen zu überdenken. Sachen, die vielleicht noch nicht bespielt wurden, wie zum Beispiel der Schraubverschluss. Oder Sparkling Wines, wäre früher undenkbar gewesen, selbst dieses Korova-System dort anzuwenden. Er hat eine Lösung gefunden. Danke für diese großartige Erfindung und einfach für dich, lieber Greg. Es ist kurz vor Weihnachten und ich glaube, der eine oder andere wurde durch diesen Podcast überzeugt und hat jetzt ein Weihnachtsgeschenk. Ich kann es empfehlen. Und apropos Weihnachtsgeschenk, wenn ich mir von dir etwas zu Weihnachten wünschen darf, ist es eine Bewertung. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und darüber hinaus, empfehle uns, folge uns. Ja, wie gesagt, bewerte uns, kommentiere uns, like uns. Hab uns einfach lieb. Würde mich wahnsinnig freuen. Und das natürlich nicht nur zu Weihnachten. Und deswegen mache ich jetzt keine großen Weihnachtswünsche. Ich freue mich unglaublich, dass so viele Menschen uns jetzt schon über anderthalb, fast zwei Jahre folgen, bei uns sind, an unserer Seite sind. Dass so viele Sommies uns ihre Zeit, ihr Wissen geschenkt haben. Dass so viele Friends der Sommies, wie eben gerade Greg, mit uns ihre Gedanken teilen. Und dass einfach dieses Projekt möglich ist. Vielen Dank dafür der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und natürlich auch dem Privatkundenportal Bremer Weinkolle. Ich denke gerne an die Anfangszeit zurück, weil wir eben genau da dieses Interview mit Greg aufgenommen haben und wir wussten nicht, wohin die Reise geht. Und dass es ein so langwieriges Projekt wird, finde ich einfach großartig. Daher noch einmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und es geht weiter. Und so heißt es, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und wir reisen an die Mosel, ins legendäre 3-Sterne-Restaurant Schanz. Und dort treffe ich sie. Ich freue mich sehr auf Janine Löwenberg.
Hallo Silvio, hier ist Marc Barth vom Weinesektgut Barth aus Hattenheim im Rheingau. Dein Gast heute, er ist kein Sommelier, hat aber was erfunden, das für viele Sommeliers sicherlich zu einem Gamechanger geworden ist. Für das glasweise Angebot hochwertiger Weine und nun auch für Schaumweine, wozu auch unsere VDP Prestigesekte gehören. Ich durfte ihn vor knapp einem Jahr bei einem Besuch bei uns in der Winothek in Hattenheim kennenlernen und habe viel mit ihm gesprochen, über die traditionelle Methode, die Flaschengärung und natürlich dann eben den Sekt, der daraus entsteht. Im Anschluss gab es noch eine spannende Raritätenprobe mit wirklich vielen gereiften Weinen im Kloster Eberbach, was dann auch tolle Vergleiche waren, um einfach sein System kennenzulernen. Die Rede ist von Greg Lambrecht, den Erfinder des Coravert-Systems. Für uns ist das relevant, denn wir produzieren heute aus unserer Ernte etwa 40% Sekt und darunter einige echte Raritäten, was vor allem auch die Flaschenanzahl angeht, aus Einzellagen wie Hattenheim Schützenhaus oder Hattenheim Hassel. Und genau für solche Sekte ist das neue Coravert Sparkling ein echter Glücksfall. Es erlaubt uns viel mehr Leuten Zugang bzw. Verkostungen dieser Sekte anzubieten, wo wir uns in Vergangenheit gescheut hatten, um 15 Uhr, eine Stunde vor Ladenschluss in der Winothek, noch eine Flasche Prestige-Sekt zu öffnen. Ja, aufgrund der möglichen Verschwendung, dass es nicht mehr bis zur nächsten Woche, zur nächsten Öffnungsstunde dann ausreicht, brauchen wir diese Befürchtung eben nicht mehr haben, sondern können wirklich vielen Leuten den Zugang zu unseren Sekten damit geben. Ja, die Sekte werden danach perfekt mit CO2 überlagert, reichen locker wieder in die nächste Woche rein und dann kann das Spiel eben von neuen beginnen. Und ich denke, das ist in der Gastro eben ganz ähnlich und daher so spannend für den glasweisen Ausschank dieser Sekte. Wir sind also begeistert, wie du hörst, nutzen das Ganze sehr gerne und ich gehe davon aus, dass Greg, so wie ich ihn kennengelernt habe, mit viel Begeisterung seine spannenden Geschichten erzählen wird, insbesondere eben von den Anfängen, wie er auf die Erfindung kam. Und dafür wünsche ich euch nun sehr, sehr viel Spaß.